kommunistische Organisation. Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der KO, der kommunistischen Organisation. Ich bin Jan und ich moderiere heute hier den Podcast zusammen mit Alex und wir haben Jörg Kronauer zu Gast. Herzlich willkommen, Jörg.
Ja, moin.
Jörg Kronauer ist Journalist und Autor, der sich schwerpunktmäßig mit der deutschen Außenpolitik beschäftigt. Er verfolgt viele außenpolitische Vorgänge sehr genau und ist in der Redaktion von German Foreign Policy. Das ist, ja, wer das nicht kennt, das ist so eine Art linker Think Tank oder Nachrichtenportal, das beinahe täglich eine Meldung zu, ja, wie der Name sagt, halt zur deutschen Außenpolitik bringt. Darüber hinaus schreibt er regelmäßig als Journalist, zum Beispiel für die Junge Welt oder für die Konkret, ab und zu auch für die Zeitung der DKP, Unsere Zeit und so weiter. Und er hat mehrere Bücher verfasst, die sich seit einigen Jahren vor allen Dingen um zwei Gebiete kreisen, nämlich auf der einen Seite um Russland und die Ukraine und auf der anderen Seite um China. Das sind also die Bücher, die heute für uns vor allen Dingen relevant sind, sind einmal Ukraine über alles, ein Expansionsprojekt des Westens. Dann meinst du, die Russen wollen Krieg, Russland, der Westen und der Zweite Kalte Krieg und der Rivale, Chinas Aufstieg zur Weltmacht und die Gegenwehr des Westens. Alles sehr lesenswerte Bücher. Sein neuestes Buch heißt Der Aufmarsch, Vorgeschichte zum Krieg. Und das war quasi fertiggestellt kurz vor dem 24. Februar und war damit natürlich hochaktuell, was auch einer der Gründe ist, warum wir Jörg hier heute zu uns eingeladen haben. Und das freut uns sehr, dass das klappt und dass wir hier heute diskutieren können. Natürlich jetzt, wie so oft, digital. Heute ist der 22. August. Das ist, denke ich, nicht irrelevant, da ja manchmal hier sich auch täglich Sachen ändern können. Wir wollen aber auch nicht nur über tagesaktuelle Sachen reden, sondern auch sozusagen den großen Blick auf die Vorgänge in der Ukraine werfen. Bevor wir loslegen, möchte ich nochmal auf den Kommunismuskongress hinweisen, den die KO in einem Monat in Berlin durchführt, vom 23. bis zum 25. September in Berlin. Dazu könnt ihr euch online immer noch anmelden unter kommunistische.org/Kongress. Und auch das Programm findet ihr inzwischen online. Wir werden das auch in den nächsten Wochen noch bei Facebook und Instagram und so weiter bewerben. Ja, jetzt aber zum Thema. Wir wollen heute über den Krieg in der Ukraine sprechen. Du bist ja in den letzten Wochen schon zu Gast gewesen bei einigen Podcasts, zum Beispiel bei 99:1. Das ist auch eine hörenswerte Folge. Und wir wollen versuchen, dass sich das natürlich nicht allzu sehr wiederholt. Das heißt, wir werden versuchen, auch auf Themen näher einzugehen, die bisher wenig oder gar nicht behandelt wurden. Auf der anderen Seite ist ja der 24. Februar jetzt auch schon ein halbes Jahr her und da ergeben sich quasi automatisch immer auch neue Aspekte. Und deshalb denken wir, das ist trotzdem sehr interessant, dass wir heute diesen Podcast hier machen können. Gut, wenn wir jetzt inhaltlich einsteigen, wenn wir uns die Welt nach der Konterrevolution anschauen, also sagen wir mal nach 1991, dann würde ich sagen, haben wir erstmal heutzutage eine Welt mit einem starken Pol der Dominanz gehabt, nämlich seitens der USA, beziehungsweise im weiteren Sinn von der imperialistischen Triade USA, West- und Mitteleuropa und Japans. Die Systemkonkurrenz zum Sozialismus ist im großen Maßstab erstmal verschwunden, auch wenn wir natürlich Länder wie Kuba nicht vergessen sollten. Und jetzt hat sich natürlich trotzdem in den letzten 30 Jahren relativ viel geändert. Aber um mal so, to set the stage, kann man sagen, ja, was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte, die wir jetzt im Hinterkopf haben müssen, wenn wir über die Stellung der Russischen Föderation sprechen und über ihr Verhältnis zu den westlichen Staaten wie der EU und den USA, wenn man sozusagen auf den Beginn des Jahres 2022 schaut?
Ja, das ist eine komplexe Situation. Ich denke, es macht immer Sinn, im Hinterkopf zu haben, eigentlich letztlich die Entwicklung der letzten drei Jahrzehnte, denn die aktuelle Lage kann man, denke ich, nur dann richtig einordnen, wenn man wirklich den weiten Blick sozusagen öffnet auf das, was eben seit 1991 geschehen ist. Und da muss man sagen, dass es zunächst, vor allem Anfang der 90er Jahre, aber bis in die 2000er Jahre hinein, tatsächlich eine große Bereitschaft auf russischer Seite gegeben hat, mit den, ich sage jetzt mal, westlichen Mächten, also sowohl mit den USA als auch mit Deutschland und der EU zu kooperieren, auch eng zu kooperieren. Ich denke, man muss im Hinterkopf haben, dass diese Versuche von sowohl von den USA als auch von Deutschland und der EU in unterschiedlichem, aber nur in begrenztem Maß angenommen worden sind, dass die Versuche Russlands, auch Zugang zu den westlichen Bündnissystemen zu erhalten, immer abgeblockt wurden und dass stattdessen die westlichen Mächte auch in unterschiedlichem Maß, aber doch beide in gewisser Form ihre Aggressionen gegenüber Russland gesteigert haben. Also vor allem über die NATO, über deren Osterweiterung. Ja, und die Lage Anfang des Jahres ist so gewesen, dass auf dem Hintergrund dieser allgemeinen Entwicklung, dass eben die westlichen Mächte praktisch immer bedrohlicher geworden sind für Russland, sich auch die Lage in und um die Ukraine zugespitzt hat in unterschiedlicher Form, aber jedenfalls die Spannungen nahmen ganz deutlich zu.
Wenn wir da jetzt nochmal reingehen, also wir wollen das jetzt nicht ganz ausführlich machen, weil das auch schon behandelt wurde und du dazu auch sehr viel geschrieben hast, aber kannst du nochmal in groben skizzieren, wie denn diese Einkreisung der NATO gegenüber Russland jetzt vor allen Dingen aussah? Zu China werden wir, denke ich, nachher nochmal separat kommen.
Das wäre natürlich erstmal die NATO-Osterweiterung, entgegen Zusagen von 1990, dass eben die NATO sich nicht nach Osten ausdehnen wird, hat die NATO ja bekanntermaßen ihre Ostexpansion vollzogen, also ihre Erweiterung erst um Polen, Tschechien und Ungarn, dann die Slowakei, die baltischen Staaten, Rumänien, Bulgarien und dann noch eben diverse weitere Länder in Südosteuropa. Das heißt also, die NATO-Osterweiterung ist etwas gewesen, womit die NATO als militärisches Bündnis praktisch ihr Gebiet immer weiter nach Osten ausgedehnt hat in Richtung auf Russland, was natürlich für Russland eine bedrohliche Entwicklung gewesen ist. Wenn ein potenziell gegnerisches Militärbündnis immer näher rückt, ist das eine Bedrohung. Und man kann sich das auf der Landkarte anschauen, dann sieht man recht deutlich, dass das prekäre Gleichgewicht, das es um 1990 noch gegeben hat zwischen damals noch der Sowjetunion und den NATO-Staaten, dass das doch sich ganz deutlich verschoben hat zu Ungunsten Russlands, zu Lasten Russlands. Das wäre so die große Bewegung. Innerhalb von dieser großen Bewegung muss man noch sagen, dass die NATO immer auch weiter geblickt hat über ihren heutigen territorialen Stand hinaus. Das heißt, sie hat dann ab spätestens 2007, 2008 auch Georgien und die Ukraine in den Blick genommen. Ganz wichtig ist dabei die Rolle der Ukraine, nämlich deren Anbindung an die NATO mit der Perspektive eines künftigen NATO-Beitritts, wie es ja zumindest theoretisch auf dem NATO-Gipfel 2008 in Bukarest beschlossen worden ist. Das ist für Russland umso bedrohlicher, als die Ukraine ja ein zentraler Teil desjenigen Territoriums ist, das praktisch für Russland in der Geschichte in den letzten 200 Jahren eben sich als wichtig erwiesen hat bei der Abwehr von Angriffen aus dem Westen. Also das fängt beim napoleonischen Frankreich an und geht bei den beiden Weltkriegen und den deutschen Angriffen im 20. Jahrhundert weiter. Und jedes Mal ist es so gewesen, dass ein entscheidender Moment, der Russland immer gerettet hat, gewesen ist, dass eben zwischen dem russischen Kernland und den westlichen Aggressoren eben die Belarus und vor allem die Ukraine gelegen hat. Das heißt also, Strategen sprechen in dem Zusammenhang von strategischer Tiefe. Manche sprechen abwertend von einem Pufferstaat, aber wie auch immer man es nennt, dieser große Raum zwischen Russland und einem potenziellen Aggressor ist für Russland eben militärstrategisch wirklich existenziell wichtig. Und dass die NATO eben die Ukraine immer stärker angebunden hat mit der Perspektive eines Beitritts, ist natürlich darauf gerichtet gewesen, Russland diese strategische Tiefe zu nehmen. Und im Falle eines NATO-Beitritts der Ukraine, zu sagen es Militärstrategen, ist Russland halt letztlich militärisch kaum noch zu verteidigen. Das ist also so die große Entwicklung gewesen, also NATO-Osterweiterung und dann eben die spezielle Rolle der Ukraine in diesem Zusammenhang.
Ich hätte da gleich mal eine Nachfrage, und zwar, du bist darauf eingegangen, dass Russland in den 90er Jahren bemüht war, auch Teil dieser sogenannten westlichen Wertegemeinschaft oder des NATO-Bündnisses sogar zu werden. Ich glaube, da wurden auch konkret Avancen gemacht, wenn ich mich recht erinnere, von Seiten des russischen damaligen Präsidenten Jelzin. Wieso hat das eigentlich damals nicht geklappt? Das wäre ja vielleicht auch eine wichtige Frage, um einzuschätzen, wie es zu der Situation heute gekommen ist.
Ich denke, weil innerhalb der NATO niemand wirklich Interesse daran hatte, aus unterschiedlichen Gründen. Die Vereinigten Staaten sicherlich deswegen nicht, weil für die US-Außenpolitik immer es ein Szenario gegeben hat und noch gibt, das die USA unbedingt vermeiden wollen. Und das ist das Szenario, dass es eben zu einem wie auch immer gearteten Zusammenschluss der Mächte Europas und Asiens konnten, zu einem Eurasien, so heißt es dann in der Sprache der Strategen. Und natürlich wäre es so, hätten die USA einem NATO-Beitritt Russlands zugestimmt, dann hätten sie ja praktisch sozusagen eben so ein Bündnis zwischen den Mächten Europas und nämlich Russland als einer Macht auch Asiens eben praktisch noch begünstigt. Das heißt, das kam für die überhaupt nie in Frage aus übergeordneten strategischen Gründen. Und man muss auch dazu sagen, dass auch aus Sicht der bundesdeutschen Politik, ja, der herrschenden Klasse in der Bundesrepublik, das nie eine Option war. Denn die bundesdeutsche Politik hat historisch immer darauf gezielt, in Richtung Osten, Osteuropa, Südosteuropa zu expandieren. Und es war völlig klar eigentlich immer, dass die Hegemonie in Ost- und Südosteuropa das Ziel war, die Dominanz dort, das eben die herrschende Klasse in Deutschland angestrebt hat. Und da wäre es ja völlig kontraproduktiv gewesen, da Russland in die Bündnisse reinzuholen und damit praktisch die eigene Dominanz sozusagen in Frage zu stellen oder zumindest strategisch auf lange Sicht eben zu gefährden.
Ja, ich möchte nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen. Du hast in vergangenen Podcasts zum Beispiel mal gesagt, dass die Bündnisfreiheit von Staaten, zum Beispiel durch die Europäische Sicherheitscharta, in dem Sinn eingeschränkt ist, dass der Bündnisschluss nicht die Sicherheit anderer Staaten gefährden darf. Und meine Frage ist, zeigt das nicht, also was wir sehen, ist, dass das eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielt, kann man sagen. Also wenn man das ernst nimmt, dass dadurch Russlands Sicherheit gefährdet wird, zeigt das nicht eigentlich, dass solche Dokumente immer nur Instrumente in der Hand des Stärkeren sind, also die dann genau dann rausgeholt werden, wenn es einem nützt, die aber ansonsten nicht beachtet werden? Also welche Rolle spielt dann eigentlich so eine Sicherheitskarte eigentlich, wenn sie in so einem Fall dann einfach keine Rolle spielt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also sie ist ein Argument. Sie ist ein Argument mehr. Sie ist auch für Russland ein Argument. Also Russland kann damit argumentieren. Ob das Argument aber trägt, das ist eine Frage der Macht. Das heißt also letztlich, das Entscheidende ist meiner Ansicht nach die Machtfrage und nicht die Frage des Papiers. Papier ist wichtig, um eine Debatte zu haben, um diskutieren zu können, um Argumente zu liefern, aber entschieden wird nicht eben auf dieser Papierebene, sondern auf der Frage der Macht. Aber auf der Ebene der Macht.
Ja, ich denke, wir können jetzt auch direkt mal übergehen zu sozusagen einem ersten heißen Thema heute, nämlich zu den Interessen und den Zielen Russlands in diesem Krieg. Was sind denn das für Ziele, die Russland in diesem Krieg verfolgt? Und wie ist das zu bewerten, zum Beispiel, dass sich auch die offiziellen Kriegsziele im Laufe der Zeit verändert haben. Zumindest würde ich das ja, ich könnte es jetzt gar nicht sozusagen aus der Hüfte schießen, wie sie sich verändert haben, aber man kann das ja nachverfolgen, dass die offiziellen Statements aus der Politik und von den Militärs da langsam in eine andere Richtung gegangen sind.
Ich denke, da gibt es verschiedene. Eines der Ziele Russlands, ein erklärtes Ziel ist es zumindest ganz am Anfang schon gewesen, eben die Ukraine praktisch als neutralen Staat festzulegen. Das heißt also eben zu erreichen, dass die NATO-Perspektive der Ukraine aufgegeben wird. Ich würde das schon als ein ernst gemeintes Kriegsziel verstehen, und zwar dahingehend, dass Russland natürlich von Anfang an bestrebt gewesen ist, mit diesem Krieg eben jede Möglichkeit der westlichen Mächte so weit wie möglich auszuschalten, mithilfe der Ukraine irgendwann mal Russland militärisch gefährlich zu werden. Das heißt also, das ist meiner Ansicht nach tatsächlich ein Moment, das eine wichtige Rolle spielt bei diesem Krieg. Ich würde nicht denken, dass es den Krieg rechtfertigt, aber vielleicht können wir da auch noch näher drauf eingehen. Ich würde tatsächlich denken, dass es eben von Anfang an noch weitere Ziele gegeben hat. Natürlich erklärte Ziele. Erklärte Ziele waren die sogenannte Entmilitarisierung der Ukraine. Das würde ich eben auch noch als Teil des Versuchs verstehen, eben die Ukraine als mögliche militärische Gefährdung oder auch als militärisches Instrument des Westens im Machtkampf gegen Russland auszuschalten, dann ist eben immer genannt worden, ganz am Anfang noch die Entnazifizierung der Ukraine, etwas, was mich persönlich doch ziemlich ärgert, die Formulierung. Ich habe mich sehr viel beschäftigt mit der Naziszene in der Ukraine und mit der Stärke dieser Naziszene in der Ukraine, und die ist völlig unbestritten. Aber die eben Naziszene in eins zu setzen mit der russischen Regierung, wie es mit der ukrainischen Regierung, wie es ja von russischer Seite getan wird, das halte ich für, vorsichtig formuliert, weit überzogen. Aber gut, das ist ein Argument gewesen, und es hat sicherlich auch darauf abgezielt, eben ukrainische Aggressionspotenziale auszuschalten. Und ich denke aber auch, dass von Anfang an auch ein expansives Moment, also eben Annexionen eine Rolle gespielt haben, zumindest eben die Perspektive, das Donbass zu annektieren, möglicherweise auch weiter, und das auf der Basis eben auch ökonomischer Interessen, die vielleicht nicht die zentrale, aber doch auch eine nicht zu übergehende Rolle in diesem Zusammenhang spielen. Dass sich die Ziele verschieben, das liegt meiner Ansicht nach, also sie verschieben sich ja fast täglich oder fast wöchentlich, das liegt meiner Ansicht nach auch daran, dass es auf russischer Seite am Anfang eine völlige Fehleinschätzung gegenüber diesem Krieg gegeben hat. Also es kommt ja auch in russischen Militärzeitschriften immer deutlicher raus, dass da tatsächlich die Illusion geherrscht hat, man könne die Ukraine in wenigen Tagen, allenfalls Wochen militärisch niederwerfen und dann da irgendwie halt die Verhältnisse neu ordnen. Aber das ist ja offensichtlich nicht so eingetreten. Und ich würde sagen, dass die sich verschiedenen Kriegsziele, also es wird ja inzwischen auch davon geredet, dass eben größere Teile der Ukraine praktisch eben erobert werden sollen, um einen Schutz beispielsweise des Donbass vor weiterreichenden Waffen zu erreichen. Das sind alles so Sachen, die sich halt infolge von den nicht erreichten ursprünglichen Kriegszielen da jetzt ergeben.
Ja, achso, ich fang mal kurz an. Also es gab neulich letzte Woche einen Artikel von Harald Pojanski, also ein Historiker, der hat dazu zwei Militärexperten aus Russland zitiert, die sagen, wir haben den Gegner, wie es aussieht, um einiges unterschätzt, dass diese beiden auch als kompetente Autoren gelten. Ist das denn jetzt eine Einzelmeinung, oder denkst du, dass das tatsächlich sozusagen widerspiegelt, dass die russische Regierung sich da verschätzt hat?
An öffentlich bekannt gewordenen Meinungen würde ich schon sagen, dass es nicht allzu viele gibt. Also das sind schon jetzt exponierte Stimmen in dem Sinn, dass sie halt wirklich mit dieser Position auch an die Öffentlichkeit treten. Das ist, soweit ich das überblicken kann, in Russland nicht gängig im Moment, aber das ist auch klar in so einer Kriegssituation, ne, dass Debatten da nicht offen geführt werden. Das ist in allen Kriegen eigentlich so. Ich kann mir aber die Kriegsentwicklung und auch das russische Vorgehen nur so erklären, dass die wirklich am Anfang gedacht haben, sie haben dann einen schnellen Durchmarsch und dann sind die Sachen geregelt, und das ist halt so überhaupt nicht aufgegangen. Also warum sollte man sonst beispielsweise erstmal auf Kiew marschieren und dann die Truppen irgendwann zurückziehen, wenn man nicht geglaubt hat, man könne mit diesem Vormarsch auf Kiew irgendwas erreichen? Also das sind so viele Details, wo man doch, denke ich, sehen kann, dass die da ja gedacht haben, das Ganze geht schnell und die Ukraine bricht rasch zusammen. Genau, das ist eben nicht passiert.
Ich hätte noch mal eine Rückfrage zu deinen Aussagen über den Charakter der ukrainischen Regierung und der Frage dessen, ob die Militäroperation Russlands gerechtfertigt ist. Weil du hattest das jetzt gesagt, ne? Das sei eine übertriebene Darstellung. Das ist natürlich immer gut, in einer so umstrittenen Frage das auch zu begründen. Weil das ist ja genau eine der Begründungen, die Russland offiziell anführt. Und ich glaube, wenn man über die Militäroperation diskutiert, dann sollte man sich auch mit den offiziellen Begründungen, die Russland da anstellt, sehr ernsthaft auseinandersetzen. Und sie haben das ja begründet unter anderem mit dem Putsch 2014, an dem ja auch faschistische Kräfte sehr maßgeblich beteiligt waren. Und dann eigentlich im Verlaufe der politischen Entwicklung der Regierung in der Ukraine seit 2014 auch in den allerhöchsten Ebenen der Staatsorgane, vor allem der Sicherheits- und militärischen Organe, diese Organe mit Faschisten besetzt wurden. Ja, also wenn man sich beispielsweise zur damaligen Zeit den Innenminister anschaut, dann ist es klar, wessen Geisteskind er ist oder so. Genau, und Russland hat immer wieder darauf hingewiesen, dass ein massives Aufpeitschen des ukrainischen Volkes gegen alles Russische sozusagen systematisch vorangetrieben wurde seit 2014. Und eine konkrete Bedrohung für die russisch zugewandte Bevölkerung im Donbass geherrscht hat und die konkrete Bedrohung eines direkten militärischen Angriffs der Ukraine auch auf Russland. Wie bewertest du das? Also du hattest gesagt, das sei alles überzogen. Wie passt das zu diesen Fakten?
Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also ich denke, man muss da sehr genau hinschauen. Das eine, ein Element, das denke ich auch wirklich völlig unbestritten ist, das ist diese wirklich, wirklich starke faschistische Szene in der Ukraine gibt, die auch in Teilen beispielsweise eben der Nationalgarde oder auch in Teilen des Staatsapparats eine Rolle spielt. Das bekannteste ist ja das Bataillon Azov, das in Mariupol gekämpft hat. Es ist völlig klar, dass das einfach eine faschistische Miliz ist, letztlich, die wirklich stark ist. Also die tausende Kämpfer hat, also tausende faschistische Milizionäre, das kann man überhaupt nicht unterschätzen. Das ist völlig unbestritten. Man kann auch sehen, dass 2014 tatsächlich in der Umsturzregierung im Anfang März 2014, dass da einige dabei waren, damals von der Partei Svoboda, wo ich sagen würde, das sind eben Mitglieder einer faschistischen Partei gewesen. Einer Partei, die sich explizit gesehen hat in der Nachfolge der alten Bandera-Kollaborateure aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist auch völlig klar. Das andere ist, das wäre sozusagen, oder das ist ja auch immer das Gegenargument, dass genau diese Figuren aus den führenden Stellen im Staatsapparat rausgedrängt wurden, rausgegangen wurden, wie auch immer. Aber man muss, denke ich, schon konzidieren, dass jetzt Leute wie Zelensky oder auch seine Partei oder seine Strukturen, das sind natürlich nationalistische Strukturen, das würde ich überhaupt nicht abstreiten, aber das mit einem Faschismus schon eins zu setzen, das geht mir deutlich zu weit. Also das würde ich so überhaupt nicht und auch nicht im Ansatz so deuten wollen. Gleichzeitig ist das meiner Ansicht nach auch wiederum kein schlagendes Gegenargument. Nämlich das sieht ja über einige Elemente völlig hinweg, nämlich dass tatsächlich faschistische Elemente auch richtig integriert worden sind in den ukrainischen Staatsapparat und auch ja in die Staatsideologie, und zwar das vor allem auf ideologischer Ebene. Also beispielsweise der Geburtstag von Bandera ist inzwischen Nationalfeiertag. Der Gründungstag der Organisation der ukrainischen Aufstandsarmee, ne, die sich am Holocaust beteiligt hat im Zweiten Weltkrieg, der Gründungstag dieser Organisation ist Staatsfeiertag in der Ukraine. Ne, und das sind Sachen, die kann man nicht übersehen. Der Gruß dieser alten Bandera-Faschisten, das ist der offizielle Gruß in Polizei und Militär in der Ukraine heute. Also das sind schon wirklich krasse Geschichten, und damit verbunden ist auch ein wirklich heftig, heftig antirussischer Nationalismus, der Eingang gefunden hat in die ukrainische Staatsideologie. Ich denke, all diese Momente muss man zusammen sehen, und da würde ich sagen, das ist ein krasser Nationalismus, der in der Ukraine wirklich fest verankert ist. Das ist aber trotzdem noch was anderes als ein wirklicher Nazi-Staat. Also wenn man das in eins setzt, dann würde ich sagen, verharmlost man die Möglichkeiten, die ein offen faschistisches Regime noch darüber hinaus hat. Also in dem Sinn würde ich sagen, die ukrainische Regierung und der ukrainische Staat, das ist kein Nazi-System. Gleichzeitig würde ich immer davor warnen wollen, den heftigen antirussischen Nationalismus zu unterschätzen, der in diesem Staat gang und gäbe war und den man übrigens auch merkt, wenn man sich Leute anschaut, ja, wie den Melnik, ne, der als ukrainischer Botschafter in der Bundesrepublik ja Sachen nicht gegen Russland als Staat, sondern auch gegen Russen gesagt hat, ne, wo ich mir denke, das ist ja wirklich da klingt der alte Bandera-Faschismus wirklich glasklar durch. Ne? Also, aber das ist, denke ich, das große Feld, wo ich halt sagen würde, nee, also das als offen nationalsozialistisch sozusagen oder faschistisch zu bezeichnen, geht mir zu weit. Gleichzeitig habe ich eine große Abneigung dagegen, halt hier den krass antirussischen Nationalismus in der Ukraine zu unterschätzen. Und das betrifft natürlich auch die Angriffsoptionen. Also wo ich eine Bedrohung sehen würde, ist tatsächlich Ende 2021, Anfang diesen Jahres, da würde ich denken, es gab auf jeden Fall die Option auf ukrainischer Seite, auf der Basis dieses auf der ideologischen Basis dieses antirussischen Nationalismus, auch das Donbass anzugreifen, das Donbass militärisch in die Ukraine zurückzuholen. Die Optionen würde ich so wahrnehmen wollen. Einen Angriff auf Russland, da habe ich keinen, also zum gegenwärtigen Zeitpunkt oder auf absehbare Zeit, da habe ich keinen wirklich ernstzunehmenden Hinweis für. Aber das greift ja jetzt schon vielleicht ein bisschen raus in der Diskussion auf die nächsten Themenpunkte.
Ja, ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die wir heute nicht zu Ende führen werden. Vielleicht aber doch noch mal eine kleine Sache dazu. Also du hattest das angemerkt, ne, dass sozusagen der Zelensky ein nationalistischer Politiker und nicht unbedingt vielleicht ein faschistischer ist und dass auch die wesentlichen faschistischen Akteure aus der Ukraine seit 2014, die an den obersten Ebenen der Staatsmacht waren, wieder rausgegangen wurden. Ich glaube, also das stimmt auf jeden Fall auch. Ich würde das so einschätzen, dass sie genau rausgegangen wurden, weil es sozusagen dem demokratischen Westen in Anführungsstrichen vielleicht auch nicht ganz geheuer war, dass solche Leute dann in den obersten Ebenen waren, weil man, glaube ich, auch vorhatte, dass die Ukraine nach dem Vorbild einer westlichen liberalen Demokratie vielleicht umzubauen. Man sieht aber jetzt wieder, und ich finde, das ist eigentlich auch das Wesentliche, was man beobachten kann, dass wenn die Faschisten sozusagen gebraucht werden, und das werden sie jetzt in der konkreten Auseinandersetzung gegen die Volksrepubliken und gegen Russland, dann werden sie auch wieder rehabilitiert. Und das ist das, was man in der Ukraine gerade sehen kann und übrigens auch in den deutschen Medien. Die Berichterstattung über ein Azov-Bataillon war vor 4 Jahren durchaus ein anderes als heute. Ja, das war damals wesentlich kritischer. Man wollte diese Leute eigentlich nicht unbedingt haben dort an der Spitze. Die waren eigentlich ganz geheuer, ne? Und jetzt, wo man sie braucht, werden sie wieder sozusagen salonfähig gemacht. Und gleichzeitig ist zu sehen, ja, wir haben das Massaker von Odessa gesehen, was, finde ich, schon die Qualität eines faschistischen Massakers hatte. Wir sehen, dass die Kommunistische Partei in der Ukraine verboten wurde von dieser Regierung. Wir sehen, dass das Arbeitsrecht in der Ukraine in Richtung, ja, wie sagt man das, Kriegsrecht, Kriegsproduktion umgestellt wird. Die Unternehmen sind nicht mehr verpflichtet, Löhne zu zahlen. Die gewerkschaftliche und betriebliche Organisierung wird erschwert. Und ich finde, da gibt es schon sehr, sehr starke Parallelen zu dem, was auch schon in anderen faschistischen Regimes passiert ist. Aber ich glaube, wir sollten das jetzt nicht allzu breit treten, weil wir noch jede Menge andere Themen drauf haben. Und ich wollte das nur noch mal als Argumente sozusagen reinbringen.
Ja, ich würde mal tatsächlich, vielleicht bleiben wir noch einen Moment bei diesem, bei der Begründung auch des Krieges. Und zwar, möchte ich mal die Frage stellen, ob das Argument, dass die Ukraine für Russland, also wegen der strategischen Tiefe von großer Bedeutung ist, nicht so stark ist, dass es dann doch den Kriegseinsatz rechtfertigt. Also, ist das die Ukraine sozusagen als Puffergebiet unverzichtbar? Wäre die territoriale Integrität der Russischen Föderation an sich dadurch gefährdet geworden, dass wenn die Ukraine entweder NATO-Staat gewesen wäre, dagegen kann man ja einwenden, also Staaten mit Territorialstreitigkeiten werden, glaube ich, einfach aus Prinzip dann nicht in die NATO aufgenommen, aber dass sie zumindest als Aufmarschgebiet, als sozusagen inoffizieller NATO-Staat da getaugt hätte. Also vielleicht kannst du noch mal erklären, warum das für dich keine hinreichende Begründung dann für den Einsatz ist.
Ja, also erstmal, ich würde das auf jeden Fall ernst nehmen, dieses Argument. Diese rote Linie, Russland hat das jetzt zu einer roten Linie erklärt, eben den NATO-Beitritt der Ukraine oder eine Entsprechung dazu zu diesem formalen NATO-Beitritt. Und das ist überhaupt nichts spezifisch Russisches. Also ein völlig anderes Beispiel von der anderen Seite der Erdkugel. Als China neulich ein Sicherheitsabkommen mit den Salomonen geschlossen hat, nämlich eine Inselgruppe vor der australischen Küste, 2000 Kilometer davor noch. Ne, da hat Australien gesagt, ein Pakt oder ein Bündnis zwischen den Salomonen und China, das eine Stationierung chinesischen Militärs auf den Salomonen möglich machen würde, sei für Australien eine rote Linie. Ne? Also das ist ein Argument, das ist kein russisches Spezifikum, das existiert in der Welt, wie wir sie heute haben, in der kapitalistisch-imperialistisch dominierten Welt. Und solche roten Linien ziehen alle Staaten. Eine solche rote Linie war ja bekanntermaßen Anfang der 60er Jahre eben die Stationierung sowjetischer Raketen auf Kuba. Ne? Und genauso würde ich eben das russische Argument da wirklich auch voll ernst nehmen. Und die rote Linie ist ernst gemeint. Und es ist keine russische Absonderlichkeit, diese russische Linie da zu deklarieren. Nur, ich würde sagen, die Mittel, da was gegen zu tun, also die eigenen Interessen da zu verteidigen, sind überhaupt noch nicht ausgeschöpft gewesen. Ich würde das an verschiedenen Punkten festmachen wollen. Zum einen an konkreten Punkten. Das eine ist, das ging mir damals, also vor dem 24. Februar, immer durch den Kopf, weil genau diese Fragen haben sich ja viele damals auch schon vorher gestellt. Und ich habe mir immer gedacht, die haben jetzt offensichtlich ein Mittel gefunden, um in den Verhandlungen um eine Neutralität der Ukraine Druck zu machen. Und das ist nämlich schlicht und einfach, große Mengen an Militär direkt an der ukrainischen Grenze zu stationieren und das immer wieder zu tun. Sie haben das ja im April gemacht, dann sind sie wieder abgezogen, dann sind sie im Herbst 2001 wieder aufgetaucht mit ihren Truppen an der ukrainischen Grenze. Und natürlich muss ein Staat auf eine solche Truppenkonzentration an seinen Außengrenzen reagieren. Das heißt also, ich habe mir damals immer gedacht, Russland hat jetzt ein Mittel gefunden, der Ukraine und damit auch den westlichen Mächten so heftig auf den Nerv zu gehen, denen wirklich so heftig auf die Füße zu treten, dass das ein Zustand ist, der für den Westen auf Dauer so nicht tragbar ist. Und für Russland, ne, die haben ja praktisch auf dem eigenen Territorium da operiert und die haben halt ihre Truppen von da nach da verschoben, halt an die ukrainische Grenze. Aber das hat ja eben, ja, und ich dachte mir, das ist eben eine Möglichkeit, die sie gefunden haben, um den Druck gewaltig zu erhöhen. Und nebenbei, das hat ja auch funktioniert. Also es gab ja tatsächlich Verhandlungen, dass diese Verhandlungen nicht binnen 2 Monaten zu einem Erfolg geführt haben. Das ist klar, solche Verhandlungen dauern länger. Also es ist kein Prozess, der von jetzt auf gleich geht. Aber noch kurz vor Kriegsbeginn hat ja selbst Lavrov gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind dabei, Verhandlungen zu führen. Wir haben noch lange nicht, was wir wollen, aber es bewegt sich was. Die Verhandlungen sollen weitergeführt werden. Und ich habe das damals ernst genommen und auch, ja, eigentlich fand ich das eben, oder ich habe das eben für praktisch den neuen russischen Versuch gehalten, eben aus diesem Dilemma rauszukommen. Das ist ein konkretes Beispiel, wo ich denken würde, da hat es doch ganz andere Optionen als den Krieg gegeben. Und das vor allem vor dem Hintergrund, und da würde ich jetzt noch ein bisschen weiter ausholen wollen, wenn man sich mal die Gesamtlage, die strategische Gesamtlage Russlands Anfang des Jahres anschaut, da hat sich ja viel verändert. Am 4. Februar gab es ja diese Übereinkunft, diese gemeinsame Erklärung mit China, in der erklärtermaßen drin stand, dass Russland und China halt gemeinsam auf der Basis des Völkerrechts, das steht auch so wirklich da drin, halt eben sich zusammentun, kooperieren wollen, um die Dominanz des Westens in der Weltpolitik zu brechen und eine multipolare Welt hinzukriegen. Das heißt also, diese russisch-chinesische Kooperation ist offiziell wirklich deklariert worden. Und gerade aus chinesischer Sicht ist das ein riesiger Schritt gewesen, wo ich dachte, wow, das ist jetzt echt eine Verschiebung in den Gewichten in der Weltpolitik, wo Russland auch an Statur gewonnen hat. Und das ist ja nicht nur das gewesen. Das sind ja auch Sachen wie zum Beispiel die Kooperation zwischen Russland und Indien, ne, die gewaltige Fortschritte gemacht hat. Und man kann es ja heute sehen, Indien sperrt sich ja konsequent und vermutlich auch weiterhin eben an den Sanktionen gegen Russland teilzunehmen. Oder die Stellung Russlands in Afrika, Mali als bestes Beispiel. Da hat Russland solche machtpolitischen Fortschritte gemacht, dass ich sagen würde, Russland hat eigentlich an Macht gewonnen. Und ich verstehe den Krieg jetzt heute vor diesem Hintergrund so, dass Russland sich stark gefühlt hat, den Krieg zu beginnen und es deswegen getan hat, ne, und nicht unbedingt aus einer strategischen Notwendigkeit eben eine Bedrohung abzuwenden. Das ist so die Sache, wie sie sich für mich heute darstellt, während aus meiner Sicht dieser Krieg also überhaupt noch nicht notwendig gewesen wäre, um Russland halt wirklich zu verteidigen. Denn allein auch durch den russischen Machtgewinn hätte es so viele Optionen noch gegeben für Diplomatie, für alles Mögliche, um da eben die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Das, ja, da war ein irrsinnig Spielraum meiner Ansicht nach.
Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt vielleicht zu sprechen kommen, der jetzt tatsächlich nicht zu den explizit deklarierten Kriegszielen Russlands gehört, nämlich auf die ökonomischen Interessen. Jetzt ist natürlich klar, dass Russland da nicht sozusagen offen sagt, schaut mal her, wir haben hier ökonomische Interessen, wir werden jetzt deshalb hier eine Militäroffensive beginnen, das ist klar. Aber gleichzeitig kann man ja schon feststellen, dass objektiv gewisse ökonomische Interessen vorhanden sind. Ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen. Und zwar ist das Schwarze Meer für Russland ja von enormer geostrategischer Bedeutung, unter anderem für das, was man Machtprojektionen nennen kann, also die Möglichkeit, in sozusagen die eigene Macht mit unter anderem mit militärischen Mitteln dann halt auch auszuüben in anderen Regionen und zu intervenieren. Also dadurch, dass die Schwarzmeerflotte in Sewastopol stationiert ist und die nach einhelliger Meinung da unverzichtbar ist, gibt es dieses geostrategische Interesse. Jetzt sprichst du in deinem Buch aber auch darüber, dass zum Beispiel im Hafen von Novorossiysk, dem größten russischen Handelshafen, unter anderem für Öl, also da ein gewisses Interesse eigentlich ja vorhanden sein müsste. Und dann laufen durch das Schwarze Meer gleichzeitig noch zwei Erdgaspipelines, Turk Stream und Blue Stream. Also wie wichtig ist da der Zugang zum Schwarzen Meer auf ökonomischer Ebene für Russland? Und was denkst du, spielen prinzipiell ökonomische Interessen hier für eine Rolle?
Klar, das Schwarze Meer als auch ökonomischer Transitkorridor ist ganz, ganz wichtig für Russland. Der Hafen von Novorossiysk zum Beispiel eben für Öl, aber auch für Getreide, inzwischen ein großes Thema, oder auch für Metalle. All das wird über diesen Hafen verschifft. Das heißt, das ist schon eine wirklich wichtige Sache. Insgesamt würde ich denken, wenn man nur auf die Ukraine schaut, dann kriegt man ein relativ enges Bild, auch wenn es nicht ganz unaussagekräftig ist. Also im Moment in aller Munde ist ja eben die Sache mit dem Getreide. Das heißt also, man sieht heute, denke ich, doch viel deutlicher als noch vor einem Jahr, wie wichtig eben die Rolle der Ukraine auch für die Getreideversorgung der Welt ist im Moment. Und natürlich ist der Zugriff auf das ukrainische Getreide ein Faktor, der eine gewisse Rolle spielt. Das ist jetzt nicht der alles umwerfende ökonomische Faktor, aber ein Baustein, der, denke ich, in dem Zusammenhang auch gewichtet werden muss. Die Ukraine verfügt nicht über überwältigende, aber doch über gewisse Rohstoffvorkommen. Das fängt beim Erdgas an, das hört bei diversen Metallen noch nicht auf. Das heißt, auch da ist es so, dass die Rolle der Ukraine als doch auch ökonomisch interessanter Faktor eine gewisse Rolle spielt. Und es ist durchaus ein Unterschied, ob man eben diese Ressourcen selbst ausbeuten kann oder ob eben ein Gegner sie kontrolliert. Und der Gegner wäre eben die Ukraine in Verbindung mit dem Westen. Ich würde diese Faktoren jetzt zwar gewichten, aber nicht als dominant gewichten, was die Ukraine angeht. Dennoch denke ich, dass man sie in einen Zusammenhang stellen muss. Und der Zusammenhang ist einer, der mit dem Erstarken Russlands in den letzten Jahren zu tun hat. Und dieses Erstarken ist eines, das hat sich auf strategischer, auch auf militärischer Ebene gezeigt, militärisch beispielsweise in Syrien, ne, oder auch in Libyen oder jetzt zuletzt eben auch in Mali. Aber damit verbunden ist ja auch, dass russische Konzerne neue Expansionsmöglichkeiten gefunden haben. Und das sind nicht nur Ressourcenkonzerne wie jetzt beispielsweise Gazprom oder Rosneft. Rosneft ist in Libyen eingestiegen. Ne? Das wäre ohne die militärische Bedeutung Russlands in Syrien so einfach wahrscheinlich nicht möglich gewesen. In der Zentralafrikanischen Republik oder jetzt wohl auch in Mali ist es so, dass Russland wohl auch an Bodenschätze rankommt, an Gold etwa rankommt. Auch das sind alles keine jetzt wirklich umstürzenden Faktoren, aber es sind doch in der Summe Faktoren, die eine Rolle spielen. Oder die Expansion von Konzernen wie Rosatom oder beispielsweise auch die russische Rüstungsindustrie. Also ein großer Teil der Rüstungsimporte afrikanischer Staaten kommt aus Russland. Ich denke, wenn man das zusammenbringt und versucht, das zu einem Bild zusammenzufügen, dann würde ich zu dem Schluss kommen, dass die russische Wirtschaft, so schwach sie in ihrer Summe ist, aber doch in bestimmten Sektoren sich stabilisiert hat, auch in bestimmten Sektoren expansiv geworden ist. Und dieses expansive Moment, das kann man eben auch sehen im Ukraine-Krieg. Nicht an zentraler Stelle, ne? Also ich würde es nicht übergewichten, aber es spielt eine Rolle. Und diese Rolle kann man, denke ich, nur wirklich angemessen gewichten, wenn man sich das Gesamtbild anschaut. So würde ich das einordnen wollen.
Ja, ich würde gerne was dazu sagen. Und zwar, also erstmal, das ist sicherlich so, dass es immer irgendwelche wirtschaftlichen Vorteile und Interessen bei solchen Aktionen auch gibt. Aber die Frage ist eben genau, wie du sagst, ob das jetzt so das Wesentliche war bei diesen Aktionen und in welchem Verhältnis eine Relevanz von so Rohstoffgewinnungen beispielsweise auch zu dem eigenen Rohstoffreichtum Russlands steht. Ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen bezüglich der Frage der Alternativlosigkeit der Militäroperation, weil das hattest du ja gesagt und ich hätte da doch noch mal eine Nachfrage, weil du hattest, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, gesagt, dass Lavrov kurz vor Beginn der Militäroperation selbst noch gesagt hat, es gibt noch Spielraum und jetzt ist aber, glaube ich, noch, wenn ich es nicht überhört habe, die Frage offen, warum haben sie es dann trotzdem gemacht, wenn sie vorher gesagt haben, es gibt noch Spielraum? Denn es ist mein Verständnis bisher dafür, dass Russland sich zu dieser Operation entschieden hat, ist das, dass wir eine jahrzehntelange Einkreisung und Bedrohung Russlands durch die NATO hatten. Darin sind wir uns ja sicherlich einig. Und auch seit 2014 die Ukraine systematisch und massiv mit Waffen beliefert wurde und die antirussische Stimmung im Land gezielt durch die Regierung aufgebaut wurde. Ich glaube, das hatten wir ja auch schon hier gesagt. Und meines Erachtens gab es dann eine sehr starke Zuspitzung dieser Eskalation, über die wir jetzt hier noch nicht geredet haben, nämlich dass ja nachdem Russland die schriftlichen Verträge eingefordert hat, Ende Dezember 2021, der Westen ja mit zusätzlichen Unterstützung und zusätzlichen Truppenaufmärschen reagiert hat. Es wurden weitere US-Soldaten in die Ukraine geschickt. Und ich glaube, die absolute Zuspitzung, kurz bevor Russland sich zu der Operation entschieden hatte, war, dass der Präsident Selenskyj auf der Münchner Sicherheitskonferenz angekündigt hat, das Budapester Memorandum zu kündigen, was konkret bedeutet, dass die Ukraine sich wieder atomar bewaffnen kann. Und wir sehen zu der gleichen Zeit den Aufmarsch zehntausender ukrainischer Soldaten an der Demarkationslinie zu den Volksrepubliken und die Ansage des ukrainischen Präsidenten per Dekret, diese Gebiete und die Krim, die ja seit 2014 Staatsgebiet der Russischen Föderation ist, zurückerobern zu wollen. Und dann gab es diese diplomatischen Bemühungen, auf die du ja auch schon eingegangen bist, auf die aber, wie gesagt, nur noch mit weiteren US-Truppen Aufstockungen reagiert wurde und eben zu den ukrainischen Aufmärschen. Also da nochmal, vielleicht doch nochmal mit diesen Informationen im Hintergrund, weil du das jetzt, glaube ich, auch noch nicht so richtig ausgeführt hast, was wären denn noch die diplomatischen Spielräume gewesen, von denen Lavrov geredet hätte?
Ja, ich würde denken, dass tatsächlich die reale Bedrohung nicht so weit gewesen ist, wie es auch die russische Seite darstellt. Also es ist richtig, dass Selenskyj in München das Budapester Memorandum angesprochen hat. Die Formulierung, die er da verwendet hat, gibt meiner Ansicht nach nicht das Szenario her, dass die Ukraine jetzt schon dabei gewesen wäre, praktisch sich Atomwaffen zu beschaffen. Gerade das ist ein Punkt, wo, denke ich, diplomatisch noch wirklich Spielraum gewesen wäre, denn auch an der Atommacht Ukraine, ich kann nicht sehen, dass die Mächte Europas oder auch die USA tatsächlich Interesse an der Atommacht Ukraine hätten, also das trotz aller antirussischen Politik, ne, aber so einem doch wirklich unsicheren Kantonisten, wie es die Ukraine nun mal ist, mit ihrer Oligarchenherrschaft, ne, die atomar auszustatten, das würde ich bezweifeln. Das heißt also, ja, da denke ich, übertreibt die russische Seite in ihrer Darstellung wirklich das Eskalationspotenzial. Ich würde denken, dass es tatsächlich in der Ukraine die Option gegeben hat, vor allem im Herbst schon, im Herbst 2021, doch eine militärische Rückeroberung des Donbass praktisch ins Auge zu fassen. Dass die jetzt Anfang 2022 wirklich bevorgestanden hätte, das kann ich in dieser Form nicht erkennen, auch wenn die ihre Truppen dort konzentriert haben. Aber das ist eben auch eine Folge eben des russischen Truppenaufmarschs gewesen. Und das ist eben der Punkt, wo ich jetzt dachte, ne? Also Russland hat eben mit seinem Truppenaufmarsch tatsächlich ein Mittel gefunden, da auch die Ukraine zu Truppenbewegungen, die lästig, ne, die aufwendig sind, zu nötigen, dass eben der Druck da eher in der aktuellen Situation eher andersrum gelaufen ist. Und was die Krim angeht, es stimmt, dass Selenskyj gefordert hat, langfristig eben die Krim auch wieder zu erobern. Das ist aber eine Position, die sich nicht grundsätzlich jetzt, sage ich mal, von der Haltung eben der Bundesrepublik gegenüber der DDR damals unterschieden hat. Nämlich, dass man sagt, man möchte langfristig dieses Gebiet wieder haben und setzt auch politisch alles Mögliche daran. Was die russische Argumentation da angeht, also Putin hat ja in seiner Rede entweder vom 21. oder vom 24. Februar, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, auch gesagt, es gäbe die ukrainische Ankündigung in der ukrainischen neuen ukrainischen Militärstrategie vom Frühjahr 2021 eben praktisch einen bewaffneten Untergrund auf der Krim aufzubauen. Das ist natürlich immer eine Option für die Ukraine gewesen. Aber was jetzt in dieser Militärstrategie drin steht, das ist eher sowas in Form von einer Abwehrstrategie für den Fall eben eines weiteren russischen Angriffs und Vormarsches auf die Ukraine. Also sozusagen sowas wie Gladio auf Ukrainisch, wenn man so will. Also auch da finde ich, dass die, soweit ich es eben einschätzen würde, dass die russische Darstellung der tatsächlichen militärischen strategischen Lage im Februar 2022, also kurz vor Kriegsbeginn, eben überspitzt ist und die Bedrohung gegenüber dem Donbass, die es gab, übertreibt und die Bedrohung gegenüber Russland jetzt, denke ich, in dieser Situation auch wirklich krass übertreibt. Also die würde ich da in dieser Situation, in dieser Form nicht sehen. Unbestritten der Tatsache, dass es langfristig, ne, in der langfristigen Perspektive natürlich eine bedrohliche Situation gewesen ist. Aber aus dieser ambivalenten Lage raus kommen wir nicht raus, denke ich. Das ist eben der Punkt immer.
Ja, ich frage mich, ob wir jetzt schon zum nächsten Punkt gehen sollen. Wir haben ja in diesem Blog noch ein paar Fragen eigentlich gesammelt. Wie seht ihr das? Sollen wir die nochmal raushauen hier? Also eine Sache, die mich schon noch interessieren würde, ich fange mal mit der begrifflichen Sache vielleicht an, aber die natürlich etwas Wesentliches ausdrückt. Nämlich gibt es bei Lenin die Unterscheidung zwischen also imperialistischen Kriegen und auf der einen Seite und gerechten Kriegen auf der anderen Seite, die man dann auch sozusagen unterscheiden kann. Das macht er auch an einer Stelle, also in Bürgerkriegen, Kriege für den Sozialismus und so weiter. Also würdest du sagen, wenn du überhaupt sozusagen dich auf diese Kategorisierung einlässt, ich weiß nicht, so, du schreibst eigentlich, habe ich den Eindruck, oft sozusagen gar nicht so sehr mit so leninischen Kriterien, habe ich den Eindruck. Vielleicht kannst du das auch mal erklären, warum eigentlich und ob du da sozusagen eigentlich große Schwächen siehst irgendwo, warum man das nicht so machen sollte. Also würdest du das jetzt als eine zwischenimperialistische Auseinandersetzung charakterisieren oder dann doch eher als einen von Seiten Russlands aus gerechten Krieg? Ja? Das ist der eine Teil der Frage. Und was damit zusammenhängt, ist, glaube ich, das ökonomische Verhältnis auch Russlands zu ich sag mal, zu den westlichen Ländern. Die russische Ökonomie ist ja schon, war immer stark auf Rohstoffextraktion und Exporte auch fokussiert und auch vor allen Dingen am Ende der 90er Jahre in großem Maßstab abhängig davon. Es hat unter anderem auch es überhaupt ermöglicht, sich in einem gewissen Maßstab dann wieder zu reindustrialisieren, würde ich sagen, dass sie halt das sozusagen staatlich dirigiert haben, dass die Öl- und Gaskonzerne also konzentriert wurden und sozusagen dann nicht untergebuttert wurden, einfach als Lieferanten des Westens, würde ich sagen. Aber trotzdem stellt sich ja die Frage, wie da dieses ökonomische Verhältnis eigentlich ist zwischen Russland und den westlichen Staaten.
Ich denke, es ist eindeutig ein schwächeres. Also Russland jetzt auf die Rolle als Rohstofflieferant zu reduzieren, ist, denke ich, ein bisschen überspitzt. Es gibt die russische Rüstungsindustrie, die stark ist. Es gibt Teilbereiche der IT-Industrie, die eine Rolle spielt. Bekannt ist ja Kaspersky, das ist ein Element aus einem größeren Komplex, der jetzt nicht irrelevant ist, alles andere als irrelevant. Es gibt sowas wie Rosatom, also die Atomindustrie, die nun auch über die Ressourcenindustrie deutlich hinausgeht. Es gibt Teile des Maschinenbaus, die eine Rolle spielen. Das heißt, ich würde sagen, das ist so eine Rolle dazwischen drin. Also nicht nur ein Rohstofflieferant, aber natürlich auch nicht auf dem, also ökonomisch nicht auf Augenhöhe mit den westlichen Mächten oder auch auf Augenhöhe mit China. Das auch das nicht, das würde ich nicht so sehen. Von da ausgehend würde ich auch sagen wollen, ich halte es für einen Krieg mit imperialistischen Zügen von russischer Seite, der natürlich das Moment auch hat, dass er sich gegen eine vorhandene westliche Bedrohung richtet, die würde ich auf überhaupt keinen Fall wegdiskutieren wollen, also ganz im Gegenteil. Und für uns, die wir in einem westlichen Land leben, ne, ist das ja wirklich politisch gesehen auch der entscheidende Faktor, ne, dass eben dieser Krieg was zu tun hat, eben mit dieser aggressiven westlichen Bewegung gegen Moskau. Das heißt also, das ist ein ganz wichtiger Faktor, aber es ist eben nicht alles. Und von daher würde ich es als so eine Art Zwitter einstufen, ne, als einen Krieg mit imperialistischen Zügen, der aber natürlich auch dieses Moment hat, dass er in Teilen eben sich richtet gegen eine Bedrohung aus dem Westen, für die die Staaten hier, in denen wir leben, eine Verantwortung tragen und aus denen wir die auch nicht entlassen dürfen. So ein Zwischending. Zu meinem Sprachgebrauch, ich persönlich, das ist jetzt eine sehr subjektive Geschichte und auch kann man mit guten Gründen kritisieren, räume ich auch völlig ein. Ich finde immer, dass sich die Linke ziemlich stark hinter Begriffen verschanzt und Debatten um Begriffe führt. Und die sind auch wichtig. Ne? Ich würde das überhaupt nicht abstreiten wollen. Das ist hochwichtig. Und was ich versuche, ist eigentlich das Gegenteil, sozusagen die Debatten empirisch zu unterfüttern und dabei eben auf Begrifflichkeiten, die vielleicht auch polarisieren, zu verzichten. Man kann es, wie gesagt, mit guten Gründen kritisieren. Man muss es eigentlich auch kritisieren. Und ich müsste da auch anders mit umgehen, aber ich tue es aus eben dem genannten Grund so, weil ich eben mich auf wirklich die die empirische Recherche fokussiere und ja, das wäre so der Hintergrund hinter meinen fehlenden Begrifflichkeiten praktisch, die ich auch offen einräume.
Ich denke, damit können wir mal zum nächsten Block, den wir uns hier vorgenommen haben, übergehen. Das ist sozusagen zielt jetzt darauf ab, sich mal anzuschauen, was eigentlich die gemeinsamen oder auch die entgegengesetzten Interessen des Westens sind in dieser Auseinandersetzung, wenn man das jetzt mal größer fasst und nicht nur auf die Militäroffensive seit Februar beschränkt. Vielleicht fangen wir mal an mit den Sanktionen. Es gab ja jetzt inzwischen eine ganze Reihe von Sanktionspaketen seitens westlicher Länder und die werden ja im Prinzip damit gerechtfertigt, dass man sagt, naja, also man will mit diesen Sanktionen Russland irgendwie schwächen und irgendwie wird ja suggeriert, es geht dabei darum, dass der Krieg dadurch beendet wird. Würdest du sagen, dass das der Charakter dieser Sanktionen ist oder wie schätzt du diese Sanktionen in ihrem Wesen nach ein? Vielleicht kannst du auch nochmal darstellen, worin die Sanktionen ungefähr bestehen, die es bisher gab.
Also ich würde die Sanktionen eigentlich als den Versuch einer, wie man so sagt, weitestgehenden Entkopplung von Russland verstehen. Also den Versuch, Russland in jeder Hinsicht so weit wie möglich zu isolieren und zwar möglichst weltweit zu isolieren. Das heißt also erstmal politisch natürlich zu isolieren, dann aber auch ökonomisch zu isolieren, ökonomisch abzudrängen und ökonomisch zum Absturz zu bringen. Ich würde denken, dass die Sanktionen nicht zum Ziel haben, den Krieg zu beenden. Wenn sie das zum Ziel haben, dann gehen sie gegen jegliche Empirie, also selbst die bürgerliche Politikwissenschaft sagt, dass Sanktionen solche Ziele in aller Regel eben nicht erreichen. Also warum man etwas tun soll, was selbst nach den eigenen bürgerlichen Kategorien etwas nicht erreicht, das leuchtet mir nicht ein. Die Baerbock hat das ja ganz gut formuliert. Sie hat gesagt, die Sanktionen werden Russland ruinieren, wörtliches Zitat, und genau darum geht es auch. Was wäre, wenn in Russland eben in einem ruinierten Russland dann irgendwann mal die Regierung stürzt und eine andere Regierung ans Ruder kommt, vielleicht eine pro-westliche, das ist eine völlig neue Frage. Ne? Dass mit einem sich dem Westen unterordneten Russland kooperiert würde, dem steht meiner Ansicht nach von Seiten der westlichen Regierung nichts im Wege. Ne? Aber das ist ja gegenwärtig nicht der Fall. Und insofern denke ich halt wirklich, dass die Sanktionen darauf abzielen, Russland mit seiner gegenwärtigen Regierung, auch mit seiner gegenwärtigen herrschenden Klasse eben wirklich in den Ruin zu treiben und zu platt zu machen, schlicht und einfach.
Jetzt geht wir noch auf die auf die Rolle anderer Staaten später nochmal ein. Aber eine andere Frage hätte ich hier noch, und zwar, wie stark schwächen die Sanktionen Russland eigentlich wirklich? Das ist ja eine gute Frage. Es hat ja sozusagen ambivalenten Charakter und auch beispielsweise in den USA wird, soweit ich das wahrnehme, darüber diskutiert, ob das hier nicht eigentlich in sein Gegenteil umschlägt. Russland hat auch aus den Ereignissen von 2014 damals Konsequenzen gezogen. Es wurde unter anderem versucht, verstärkt durch Importsubstitutionen die Wirtschaft zu modernisieren, also die Abhängigkeit von dem Import westlicher Technologie, Güter, also sich von diesem Importen unabhängiger zu machen. Und ich habe hier ein Zitat vom russischen Industrieminister Manturov 2017. Der hat gesagt, die Sanktionen haben zur Entwicklung der einheimischen Produktion beigetragen. Wir sind sehr an der Verlängerung der Sanktionen gegen Russland interessiert. Also dieses Importsubstitutionsprogramm mit einer Kommission dann auch eingerichtet, das lief dann, glaube ich, über 4 Jahre. Ich weiß gar nicht, ob es danach nach 2020 dann noch verlängert wurde. Jedenfalls beim St. Petersburg International Economic Forum haben jetzt die russische und die chinesische Regierung eigentlich klargestellt, dass der Handel zwischen Russland und der EU nicht zum Vorkriegszustand zurückkehren wird. Und es sieht jetzt ja danach aus, als ob China halt für die im Moment noch mangelhafte Importsubstitution in Russland einspringen wird. Also wie schätzt du diese Entwicklung ein? Wechselt jetzt Russland sozusagen einfach in Anführungsstrichen seinen Lieferanten oder gab es da auch schon wesentliche Erfolge in diesem wirtschaftlichen Modernisierungsprogramm der letzten Jahre?
Es hat bei dem Versuch eben, sich von den Staaten Europas vor allem unabhängiger zu machen in der Ökonomie, hat es schon Fortschritte gegeben. Das denke ich auf jeden Fall in Bereichen der Ökonomie. Und es hat auch Fortschritte beim Versuch gegeben, von den Rohstoffen unabhängiger zu werden. Also der Anteil der Öl- und Gaseinkünfte am Staatshaushalt ist deutlich zurückgegangen in den vergangenen Jahren. Die Fortschritte sind aber wohl, soweit ich es sehe, nicht überwältigend gewesen. Man sieht es unter anderem daran, dass die Autoproduktion beispielsweise stillsteht im Moment in Russland. Also es gibt die Fabriken, die dort sind, aber da fehlen halt entscheidende Teile, die irgendwie so nicht ersetzt werden können, was zur Folge hat, dass die Produktion stillsteht. Das heißt also, selbst in der Autoproduktion, und das ist jetzt noch nicht das obere Ende der Technologie sozusagen, selbst da also hat das nicht geklappt mit der Importsubstitution. Das heißt also, da fehlt noch eine ganze Menge. Das ist sozusagen so ein Zwischending und die große Frage ist jetzt, wird es eben Russland gelingen, das zu überbrücken und die Importsubstitution weiterzutreiben oder eben die Importe aus dem Westen, statt aus dem Westen eben jetzt aus asiatischen Ländern zu holen. Das ist die Sache, die im Moment im Gange ist, die umkämpft ist und wo mit allen Bandagen gekämpft wird. Es stellt sich zum Beispiel raus, dass Russland eine ganze Menge Produkte aus dem Westen noch kriegt, die es eigentlich laut Sanktionen nicht kriegen sollte, indem es sie über die Türkei bezieht. Das funktioniert irgendwie. Ne? Wie auch immer, man möchte es überhaupt nicht so genau wissen, aber es klappt zum Teil. Das heißt also zum Beispiel gewisse Teile für die Flugzeuge, ne, Ersatzteile für die Flugzeuge, kriegen die irgendwie noch bei. Was eminent wichtig ist, denn die haben ja zu 3/4 nur Airbus- und Boeing-Flugzeuge. Ne? Und wenn sie keine Ersatzteile mehr dafür kriegen, dann ist die russische Luftfahrt am Ende. Ist sie nicht, weil es irgendwie über Tricksen noch klappt. Nur Tricksen ist keine langfristige Basis für die Ökonomie. Das heißt, also die Frage ist eben, gelingt es, das Zeug wirklich woanders herzukriegen? Und ja, das ist nicht so einfach getan, wie gesagt. China ist immer der Bezugspunkt, der immer genannt wird in diesem Zusammenhang. Nun kann man sehen, wenn man sich die chinesische Politik und die chinesische Wirtschaft anschaut, es gibt auf Seiten zumindest einiger wirklich bedeutender chinesischer Konzerne große Befürchtungen, wenn man Russland mit bestimmten Sachen beliefert, dann in die Mühlen von US-Sanktionen zu geraten, die wiederum dann sozusagen die chinesische Industrie ruinieren. Und das hat zur Folge, dass bestimmte chinesische Konzerne inzwischen Russland meiden oder Russland zumindest in bestimmten Ausmaß meiden, soweit es öffentlich nachvollziehbar ist. Huawei zum Beispiel schränkt seine Geschäfte in Russland ein. Die sind selber ja massivst bedroht und meinen, im Moment, sie können sich das nicht leisten, jetzt eben da auch noch sozusagen den Vereinigten Staaten zu trotzen. Es gab auf Seiten der chinesischen Exporte nach Russland im März, April, Mai deutliche Einbrüche. Es gibt inzwischen wieder, zumindest kann man das den Zahlen, die erhältlich sind, meiner Ansicht nach so entnehmen, wieder einen Verstärken der chinesischen Exporte nach Russland. Ob das anhalten wird oder ob es da nochmal Einbrüche geben wird, ich weiß es nicht. Man wird es beobachten müssen. Ich denke, dass die Fokussierung auf China zu kurz greift. Eine wichtige Rolle spielt tatsächlich die Türkei im Moment. Und zwar nicht nur, weil sie halt auch westliche Waren weiterliefert nach Russland, sondern auch, weil ihre eigene Industrie, die wird völlig unterschätzt, meiner Ansicht nach. Also bekanntes Beispiel die türkische Drohnenindustrie. Gut, die liefern jetzt Drohnen an die Türkei, an die Ukraine. Ne? Aber andere Sachen liefern die durchaus auch an Russland. Und was da möglich ist, also welche Möglichkeiten es sich da auftun werden, das muss man erstmal sehen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist auch Indien in diesem Zusammenhang. Indische Konzerne überlegen zumindest, reinzugehen in die frei werdenden Stellen in der russischen Rohstoffwirtschaft, ne? Also in der Erdöl- und Erdgasförderung, da wo Shell oder BP sich zurückziehen, da diskutieren im Moment nicht chinesische, sondern vor allem indische Konzerne rein vorzustoßen. Und wenn das gelingt, dann wird sich sicherlich einiges verschieben, auch im Einzelhandel zum Beispiel, da wo westliche Lieferanten, wo westliche Ketten rausgehen, da planen im Moment indische Unternehmen eben vorzustoßen. Und ja, das ist die große Frage, ob es tatsächlich dazu einer großen Verschiebung kommen wird, aus einem nach Westen orientierten, also ökonomisch zumindest vorwiegend nach Westen orientierten Russland zu einem ökonomisch überwiegend nach Asien orientierten Russland. Das ist aber eine sehr weitreichende Frage und die würde zum Beispiel auch beinhalten, dass russische Konsumenten, die ja Westprodukte gewöhnt sind und westliche Produkte waren ja beliebt in Russland, ne, westliche Marken, dass die sozusagen umsteigen müssten auf chinesische und indische Marken. Ne? Und ich denke, an diesem Punkt sieht man, dass es jetzt erstmal, gut, das sind Konsumprodukte, ne, also ein oberflächliches Phänomen, aber das zeigt, dass so eine Umorientierung tatsächlich auch mit einer gesellschaftlichen Umorientierung verbunden wäre. Es ist ja ein Unterschied, ob ich hier die bekannten, berühmten US-deutschen Produkte kaufe oder ob ich einen Produkt von einem unbekannten indischen Produzenten kaufen. Und also ich denke, das sind ganz weitreichende Prozesse, die da in Entwicklung sind und ob sie so stattfinden, es ist ein offener Prozess. Also gut möglich, dass es so kommt, aber da sind viele, viele Hindernisse und Hürden noch im Weg. Das ist sicherlich kein leichter Weg.
Dann stelle ich mal eine Anschlussfrage. Also wir sind ja noch im Block sozusagen der westlichen Interessen, aber es ist vollkommen okay, dass wir schon vorgreifen. Ich glaube, wir kommen da nachher nochmal hin zurück. Und zwar ist es ja, kann man schon, glaube ich, sagen, dass auch die westlichen Staaten jetzt nicht unbedingt einheitliche Interessen haben, wenn es gegen Russland geht. Dass du beschreibst das in einem deiner Bücher beispielsweise, dass die BRD auch immer, auch schon vor 1990 auch zum Teil gegen die Interessen der USA gehandelt hat, das halt mit den Erdgasgeschäften angefangen. Und gerade diese Rohstofflieferungen sind ja immer noch ein wichtiges Thema. Ja, Vijay Prashad, den wir auch zu unserem Kongress eingeladen haben, der hat im April 2022 einen Beitrag geschrieben, wo er schreibt, Zitat, selbst Länder, die enge Verbündete der USA sind, so wie Deutschland oder Japan, erkennen, dass ein neuer eiserner Vorhang um China oder Russland fatal für ihr eigenes Land wäre. Ja, was denkst du dazu? Und vor allen Dingen, wie wird sich das äußern? Wir sehen ja, dass, also ich denke, man kann davon ausgehen, dass wenn sich solche Konflikte zuspitzen, dass Länder dazu gedrängt sind, sich auf die eine oder die andere Seite zu stellen. Ist es sozusagen so, dass das deutsche Kapital hier felsenfest an der Seite des US-Kapitals steht? Oder kann man da nicht auch die Widersprüche jetzt schon sehen, wenn zum Beispiel Wolfgang Kubicki vorschlägt, dann doch wieder Nord Stream 2 vorübergehend wieder in Betrieb zu nehmen, ja, was er gerade vor ein paar Tagen gemacht hat, mit Unterstützung der produzierenden Industrie, zum Beispiel der chemischen Industrie, die ja einfach auch in hohem Maß abhängig ist von günstigen Rohstofflieferungen.
Ja, ich denke, man muss da verschiedene Dinge auseinanderhalten. Das eine ist sozusagen die ökonomische Ebene im engeren Sinn, wie du es beschreibst, mit der chemischen Industrie, die billiges Erdgas braucht. Ne, das ist so und das ist der Grund, warum gerade Konzerne wie BASF über die Tochterfirma Wintershall immer Interesse hatten an einer Energiekooperation, Erdgaskooperation mit Russland. Und insofern, mit Blick darauf, würde ich jetzt, wie Jack Crush hat, völlig recht geben, dass natürlich auch Deutschland, mit Japan ist es in gewisser Hinsicht ähnlich, sich da wirklich ins eigene Knie schießen, ne, wenn sie praktisch gegenüber Russland jetzt nur noch auf Konfrontation setzen und die Kooperation, die es bislang gegeben hat, komplett zurückfahren. Das ist die eine Seite. Nur die Interessenlage des deutschen Kapitals ist widersprüchlich. Da gibt es ganz unterschiedliche Fraktionen. Und es gibt natürlich auch eine US-Fraktion im deutschen Kapital. Die USA sind nach wie vor mit Abstand der wichtigste Investitionsstandort der deutschen Industrie. Und daraus folgt natürlich auch, dass man US-Interessen berücksichtigen muss. Das bedeutet, wenn die USA halt voll umschwenken auf eine Konfrontation mit Russland, dann wird diese Fraktion im deutschen Kapital immer sagen, okay, wenn es hart auf hart kommt, müssen wir halt mit den USA mitgehen. Nun würde ich das nicht als eine Unterordnung des deutschen Kapitals unter US-Interessen begreifen, denn es gibt noch ein weiteres Moment. Und das ist in der deutschen Geschichte überhaupt nichts Neues, denn das Interesse des deutschen Kapitals ist ja nicht nur so, dass eine Fraktion heute die Energie und auch die chemische Industrie, dass die Interesse an einer Zusammenarbeit, einer gewissen Zusammenarbeit mit Russland haben. Es ist ja gleichzeitig auch so, dass für das deutsche Kapital immer ein zentrales Interesse war, in Ost- und Südosteuropa die dominante Macht zu sein, dorthin expandieren zu können und ja dort auch das Sagen zu haben. Letztlich muss man ja sehen, dass dieses Interesse schon 1914 im Ersten Weltkrieg eine wichtige Rolle gespielt hat. Nämlich da gab es eine starke Fraktion, die schlicht und einfach an die Rohstoffvorräte der Ukraine ran wollte, also der heutigen Ukraine, die Russland auch als Machtfaktor niederwerfen wollte. Und die haben natürlich gedrängt in Richtung auf einen Krieg gegen Russland. Und das übrigens zu einer Zeit, als eine andere Fraktion des damaligen deutschen Kapitals, nämlich die Elektroindustrie, AEG und Siemens damals, also damals die modernste Fraktion der deutschen Industrie, die haben 1914 ein gewaltiges Russlandgeschäft gehabt. Also die haben ihre großen Profite in Russland erzielt. Im August 1914 hat trotzdem die Reichsregierung entschieden, wir sind in einer Gesamtgemengelage, wo es eine Fraktion gibt, die Richtung Osten drängt, und irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt muss halt die Fraktion, die auf Kooperation mit Russland setzt, mal zurückstecken, denn da müssen wir die Sache im Osten klären. Und wenn der Krieg gewonnen ist im Osten, so war ja damals die Planung, dann kann man natürlich wieder neu schauen, wer dann praktisch die Elektrifizierung in Kiew und in Moskau und wo auch immer halt regelt. Ne? Aber das heißt also, in dieser Gesamtgemengelage ist es in der deutschen Geschichte mehrfach ja bekanntermaßen so gewesen, dass es zwar massive Interessen an der Kooperation mit Russland gab, auch 1941 gab es die noch, an der Wirtschaftskooperation, dass aber gleichzeitig halt die Fraktion, die auf Ostexpansion gesetzt hat, sich durchgesetzt hat, zumindest für einen bestimmten Zeitpunkt. Und ich denke, mit dem Krieg, den Russland gegen die Ukraine gestartet hat, hat es vor allem auch in Frage gestellt, die Tatsache, die die herrschende Klasse in Deutschland sich eigentlich sicher geglaubt hat, nämlich die dominante Macht in Ost- und Südosteuropa zu sein. Das hat Russland mit dem Krieg in Frage gestellt. Und das ist der Punkt gewesen, wo, so würde ich das einordnen, halt es eben für die herrschende Klasse in Deutschland jetzt erstmal ansteht, halt wirklich klar Schiff zu machen, ne? Und also zu klären, wer denn in Ost- und Südosteuropa das Sagen hat. Und dann kann man sicherlich auch wieder das tun, was man ökonomische Kooperation nennt, also Profit aus dem russischen Erdgas schlagen. Na, aber erst müssen die Verhältnisse geklärt werden. Und so würde ich mir das erklären. Und so würde ich, deswegen würde ich auch denken, dass es zu kurz greift, die deutsche Beteiligung an diesem Vorgehen gegen Russland jetzt als eine Unterordnung unter die USA zu einzustufen. Ist sicherlich ein Element, dass Deutschland da eben auch US-Interessen bedient, aber es ist auch aus dem genuinen Interesse der herrschenden Klasse in Deutschland raus so, dass eben in deren Sicht, so würde ich es begreifen, eben die Verhältnisse im Osten im eigenen Hegemonialgebiet eben erstmal geklärt werden müssen. Und dann kann man weitersehen.
Ja, gut, ich glaube dann, vielen Dank für die Antwort. Alex, ich denke, dann gehen wir mal zum letzten Block über. Es greift alles so ein bisschen ineinander. Wir sehen es ja, das ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht fängst du einfach mal an, oder? Beim letzten Block? Ja.
Genau, wir kommen jetzt zum Block des Bündnisses zwischen Russland, China, Indien und weiteren daran beteiligten Staaten. Wir hatten das jetzt schon natürlich im letzten Block angesprochen, dass durch die verstärkten Energieexporte bzw. weitergedacht wirtschaftlichen Beziehungen Russlands nach China sowohl das wirtschaftliche als auch politische Bündnis beider Staaten verstärkt wird. Ich glaube, das ist unbestreitbar. Es gibt allerdings von Seiten Chinas noch auch starke Verbindungen und Abhängigkeiten in die USA und in die EU. Beide Staaten sind ja beispielsweise sehr wichtige Export- und Investitionsstandpunkte für Standorte für China. Und dass China sich jetzt, sage ich mal, in Fragen der politischen, öffentlichen Bewertung der russischen Militäroperation doch sehr zurückhält, spricht ja auch Bände. Es gibt jetzt Autoren, Journalisten im linken Spektrum, die schon dieses Bündnis als einen neuen Pol, der sich weltweit bildet, qualifizieren. Also ein wirklicher Pol, ein sehr enges Bündnis, das sich neben der EU und der USA herausgestellt haben. Für wie eng und stark hältst du denn jetzt dieses Bündnis, vor allem vor dem Hintergrund der noch existierenden Abhängigkeiten zwischen China und den USA?
Ich würde denken, dass es schon ein sehr ernst gemeintes Bündnis ist. Ernst gemeint dahingehend, so haben die das ja Anfang Februar in ihrer gemeinsamen Erklärung beschrieben, dass sie das Ziel haben, eben die westliche Dominanz zu durchbrechen und tatsächlich eine multipolare Weltordnung, was auch immer das konkret heißt, halt eben ja, der zum Durchbruch zu verhelfen. Gleichzeitig denke ich, dass es zwischen Russland und China doch auch massive Differenzen gibt auf unterschiedlichen Ebenen. Schon in der grundlegenden Strategie gibt es wirklich weitgehende Differenzen. China setzt ja, wenn man sich das anschaut, seit Jahrzehnten auf einen glasklar auf einen ökonomischen Aufstieg. Das heißt, auf ein ökonomisches Erstarken und militärisch geht China bislang vor allem mit einer Aufrüstung vor, die darauf zielt, eben einen potenziellen Angreifer eben, ja, zusammenschießen zu können praktisch. Also die ganzen Antischiffsraketen, die China hat, zielen schlicht und einfach darauf ab, eben westliche Flotten von China wegzuhalten. Das ist der Schwerpunkt. Und sowas wie, ja, dass Russland in Syrien eben ja, die Regierung mit einem Krieg unterstützt oder auch, dass Russland militärisch in Mali operiert, was auch immer das jetzt konkret da ist. Aber von chinesischer Seite aus gibt es sowas bislang nicht. Die hätten natürlich auch die Möglichkeiten dazu, die Mittel dazu, aber das machen die nicht. Das heißt also, da gibt es grundsätzliche Unterschiede im strategischen Vorgehen, wo China eher darauf abzielt, den Eskalationsball flach zu halten, nach Möglichkeit, während Russland da eben auch sehr offensiver vorgeht. Klar, auch deswegen, weil es eben die ökonomische Power nicht hat, ne, schlicht und einfach auf einen ökonomischen Aufstieg zu setzen. Das kann da so gesehen auch gar nicht anders. Aber da resultieren auch gewaltige Interessenunterschiede draus. Und soweit ich die chinesische Politik wahrnehme, natürlich ist es so, dass sie jetzt nicht an der Seite des Westens gegen Russland vorgehen, um Gottes Willen. Das wäre ja aus ihrer eigenen Sicht völlig kontraproduktiv. Aber eine große Zufriedenheit mit dem Krieg, jetzt um mal zuzuspitzen, kann ich überhaupt nicht erkennen. Also sie haben sich enthalten im UN-Sicherheitsrat und sie haben nicht Russland mit einer Zustimmung in den Rücken gestärkt. Das heißt, auch da gibt es eine sehr, sehr unterschiedliche Bewertung eben dessen, was da richtig und angemessen gewesen wäre, wo sich die chinesische Position eben von derjenigen Russlands deutlich unterscheidet. Und ja, die Frage nach einem Pol ist insofern, oder ich würde insofern sagen, dass es kein wirklicher Pol ist, weil es massive Interessensdifferenzen gibt, die auch zu einer unterschiedlichen Politik führen. Und aber das Ganze auch deswegen, weil es zu kurz greifen würde, im Moment die Welt zwischen einem westlichen Pol und einem Pol Russland-China eben aufzuteilen. Das hätte man vielleicht noch um die Jahreswende machen können, aber die Tatsache, dass die westlichen Sanktionen gegen Russland eigentlich von niemandem außerhalb des Westens unterstützt werden, Ne? Nicht mal ein Viertel der UN-Mitgliedstaaten tragen die Sanktionen gegen Russland mit. Das zeigt, dass es eben noch mehr gibt als nur den Westen auf der einen Seite und Russland, China auf der anderen Seite. Da gibt es Indien zum Beispiel, was ganz sicherlich nicht in einem engen Bündnis mit China ist. Ne? Das sind heftige Rivalen, die haben im Himalaya wirklich fast Kriegszustand an Teilen ihrer Grenze dort, an Teilen ihrer Demarkationslinie dort. Es ist überhaupt nicht mal eine festgelegte Grenze. Oder auch, wenn man sich die Staaten Afrikas anschaut, die haben ganz sicherlich kein Interesse daran, in eine offene Konfrontation mit dem Westen zu gehen. Mali oder so kann man jetzt vielleicht mal rausnehmen, aber insgesamt kann ich das nicht erkennen, dass sie das gerade hätten. Das heißt also, ich würde denken, dass da im Moment tatsächlich was entstehen ist, was gemeinhin mit dem Begriff multipolar eben beschrieben wird, wenn man den Begriff so versteht, dass eben es in der Welt nicht mehr einen dominanten Block gibt, sondern dass es eben verschiedene Blöcke oder Elemente oder was auch oder Staaten oder was auch immer gibt, die aber keine eindeutige Hierarchie und auch keine eindeutige Blockzugehörigkeit mehr haben. Das heißt, ich denke, es ist eine sehr komplexe Welt, die da entsteht und das auf zwei Pole zu reduzieren.
Aber nur um das nochmal zu verstehen, du gehst auch nicht davon aus, dass es dahingehend tendiert. Also du gehst davon aus, dass es in eine Multipolarität tendiert und nicht beispielsweise in Bipolarität.
Was rauskommt, muss man sehen. Das ist überhaupt nicht zu sagen für den Moment. Also von der Tendenz her, man kann es an Beispielen festmachen. Wenn man sich Indien anschaut, kann man, denke ich, deutlich sehen, dass Indien versucht, alles zu vermeiden, was zu so einer Bipolarität hinführen würde. Denn da wäre Indien dann isoliert und müsste sich vielleicht wirklich auf eine Seite schlagen letztlich. Aber die versuchen tatsächlich mit allen Kräften das zu vermeiden. Und Indien ist nicht das Einzige. Also in Südostasien kann man das sehen. Die Staaten Südostasiens tun das. Vielleicht mit Ausnahme Singapurs. Die Staaten Afrikas tun das. Die wollen da genau raus. Selbst die Staaten Lateinamerikas tun das. Ne? Also das sind wirklich massive Bestrebungen im Moment, eben diese Bipolarität zu vermeiden. Ob das gelingt, muss man sehen. Also die westlichen Mächte tun alles dafür im Moment, diese Bipolarität zu erreichen, nämlich möglichst viele Staaten weltweit auf ihre Seite zu ziehen. Der Kampf ist offen, denke ich.
Wir sind in der Zeit auch schon ein bisschen vorangeschritten. Wir würden gerne natürlich neben aller Empirie und so weiter auch mal über politische Einschätzungen reden, weil wir hier natürlich auch einen Podcast vom Standpunkt der arbeitenden Bevölkerung, der Arbeiterklasse machen. Und es gibt ja diese Diskussion auch in der kommunistischen Bewegung, dass also der wirtschaftlich-politische und militärische Aufstieg Chinas und Russlands als objektiv im Interesse der internationalen Arbeiterklasse liegend beurteilt wird. Ja, also es wird damit begründet, dass die bisher ungebrochene, vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg und der Konterrevolution und dem Rückbau des Sozialismus ungebrochenen US-Vorherrschaft über den gesamten Globus mit seinen Auswirkungen wie Ausbeutung, Hunger und Zerstörung durch Kriege etwas entgegengesetzt wird und damit dem Kampf der Arbeiterklasse und den Völkern der unterdrückten Nation neue Spielräume eröffnet. Ein Beispiel wird ja häufig genannt mit Syrien, dessen nationalstaatliche Souveränität ja meines Erachtens unbestreitbar gegenüber dem Zerteilungsplan der USA und ihres Greater Middle East Plans durch die russische Intervention 2015 erhalten werden konnte. Es gibt Stimmen, die sagen allerdings, dass diese Erwartungen illusionär sind, weil China mit seiner imperialistischen Politik diese Staaten einfach in eine neue Abhängigkeit bringe. Ja, beispielsweise in Afrika durch seine Infrastrukturprojekte, dadurch, dass die Kredite, die China dort vergibt, an politische Bedingungen geknüpft sei. Und du hattest in deinem Kommentar in der letzten Mittwochsausgabe der Jungen Welt den Besuch von Xi Jinping in Riad, also der Hauptstadt von Saudi-Arabien, kommentiert, dass es wohl selbst jetzt schon nicht mehr Saudi-Arabien diese ungeteilte US-Vorherrschaft sozusagen akzeptiert und Riad seine Beziehung zu Peking auch systematisch ausbauen wird, beispielsweise durch Importe russischer Waffen und Technologien. Das heißt, wie siehst du realistisch den, sage ich mal, Rückgang der US-Vorherrschaft über den gesamten Globus, und was bedeutet das tatsächlich für die Kämpfe der Arbeiterklasse und der Völker?
Ich glaube, einen gemeinsamen Nenner gibt es da nicht. Also ich würde schon denken, dass grundsätzlich in den Staaten Afrikas, in Lateinamerika und auch in großen Teilen Asiens sich neue Möglichkeiten ergeben. Neue Möglichkeiten einfach deswegen, weil es nicht mehr diese einseitige Abhängigkeit gibt, weil es verschiedene Optionen gibt. Und man kann es einem Beispiel eigentlich recht gut deutlich machen, nämlich am Beispiel Mali. Die Regierung, die dort im Moment am Ruder ist, das sind Militärs. Das hat eigentlich mit unseren Interessen oder auch mit den Interessen der malischen Arbeiter und Arbeiterinnen erstmal nicht wirklich was zu tun. Das ist eine andere Klasse sozusagen innerhalb Malis. Aber trotzdem ist es so, dass diese Regierung sich möglicherweise eben an der Macht halten kann, obwohl sie nicht dem Westen gegenüber loyal ist. Noch vor 10 Jahren würde ich gedacht haben, früher oder später wird es gelingen, eben Mali so weit auszuhungern, dass die Regierung gestürzt wird und da wieder ein pro-westliches Marionettenregime eingesetzt wird und dass die Chancen eben für, ja, selbst eine im weitesten Sinne fortschrittliche Politik praktisch gleich null sind. Das ist heute nicht mehr so. Die westliche Dominanz ist so weit gebrochen, dass beispielsweise in afrikanischen Staaten die Optionen größer sind, die Spielräume größer sind und damit natürlich auch die Spielräume tendenziell für die Arbeiterklasse größere geworden sind. Wie sich das regional auswirkt, ich denke, da muss man sehr genau hinschauen. Also ich würde bezweifeln, dass jetzt die, was auch immer in Saudi-Arabien beispielsweise oder in den Emiraten, sagen wir mal so, die Arbeiterklasse ist, das sind ja Migranten zum großen Teil, ne, die in einer völlig anderen Lage sind als eine einheimische Arbeiterklasse. Also wie man da so sozusagen die Klassenkämpfe einstuft und die Chancen der Klassenkämpfe jetzt unter eben dieser neuen Situation, das ist sehr, sehr schwierig. Das ist sicherlich was ganz anderes, als es jetzt beispielsweise in Mali oder in Burkina Faso ist, in solchen Ländern. Aber da würde ich grundsätzlich, prinzipiell, denke ich, sind die Spielräume dort größer. Auf der anderen Seite würde ich denken, dass in den imperialistischen Zentren, auch in Deutschland, dass dort die Lage eher härter wird. Denn dort ist es so, dass die herrschende Klasse ja wirklich verstärkt kämpft um ihre Dominanz, dass die Ressourcen, die staatlichen Ressourcen zunehmend eben geworfen werden in diese Machtkämpfe hinein, dass auch die inneren Verhältnisse, ja, die Repression wird weiter wachsen mit dem Zunehmen der Machtkämpfe, denn Unruhen im Inneren kann man nicht brauchen, wenn man sich nach außen eben die Macht sichern will. Und da würde ich eher denken, dass sich die Verhältnisse für uns zuspitzen werden, dass wir härter kämpfen müssen, dass wir stärker unter Druck geraten. Wie sich das langfristig auswirkt, ne? Ob sozusagen der Druck irgendwann so groß wird im Dampfkessel, dass das im Sinne unserer Interessen wirkt. Mag sein, ne? Aber ich denke, da sind wir in einer ganz anderen Lage, als es jetzt, sagen wir mal, die Arbeiterklasse in afrikanischen Ländern ist. Aber diese Vielfalt ist was, denke ich, mit der müssen wir in den kommenden Jahren, Jahrzehnten umgehen. Und ich weiß auch gar nicht, ob es da wirklich schlau ist, dann einen gemeinsamen Nenner draus zu machen. Also objektive, alles übergreifende Interessen zu konstruieren, wenn man möglicherweise wirklich im Sinne eines historischen Materialismus wirklich auch historisch ausdifferenzieren muss.
Ja, ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt, dass es da keinen gemeinsamen Nenner ist. Das gibt, das würde ich auf jeden Fall so teilen. Ich würde gerne nochmal auf einen Aspekt zurückkommen, der auch mit China zu tun hat. Also ich denke, es ist ja unbestreitbar, dass China so der heranwachsende Rivale, so nennst du es ja selber auch in deinem Buch, der USA ist. Der Präsident der USA hat das letztes Jahr auch wieder deutlich gemacht, dass er sieht, dass Chinas Ziel darin besteht, also das führende Land und das wohlhabendste Land und das mächtigste Land der Welt zu werden. Und das, sagt er, das wird nicht passieren, weil die USA darauf sozusagen weiter wachsen werden und weiter expandieren werden. Das sagt er einfach so. Und er führt da ja ein strategisches Konzept seiner Vorgänger fort, nämlich China halt als Hauptrivalen im Weltmaßstab anzuerkennen und auch auf militärischer sowie ökonomischer Ebene da stärker rund um China auch aktiv zu werden. Ja, jetzt einmal würde mich interessieren, ob du denkst, dass Chinas Aufstieg zur neuen weltweiten Hegemonialmacht eigentlich noch aufzuhalten ist durch die USA. Und die zweite Sache, die mich interessieren würde, ist, wie passt das denn Wie passt denn diese Strategie der USA dazu, dass sie jetzt gerade den Krieg in der Ukraine schon forciert haben? Sie haben ja mit den Defender Europe Manövern trainiert, dass sie eine schnelle Truppenverlegung nach und durch Europa bewältigen können. Sie haben mit diesen APS, mit diesen Army Prepositioned Stocks da also große Mengen an Waffen und Ausrüstung in Europa gelagert, was für mich dafür spricht, dass sie im Zweifel in der Lage sein wollen, in Europa schnell einzugreifen, aber ihre direkte Militärpräsenz eigentlich zurückbauen und eben nach Asien verschieben wollen. Und wie passt denn das dazu, dass sie jetzt hier in der Ukraine einen Abnutzungskrieg vorantreiben, der sie ja selber auch jetzt gerade wieder etwas stärker an Europa bindet? Also haben Sie da einfach sozusagen die Gelegenheit am Schopf gepackt, Russland hier fatal zu schwächen? Und wenn Sie das machen wollten, haben Sie sich dann nicht einfach vielleicht auch verkalkuliert schon?
Ja, glaube ich, kann man so sagen. Also würde ich auch so sehen. Ich meine, das eine ist, China ist in den letzten Jahrzehnten ökonomisch ganz kontinuierlich aufgestiegen. Und zwar nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Das heißt also auch, die haben eine eigene Hightech-Produktion, ne, und die entwickeln die immer weiter. Und das heißt also, da kann ich nicht erkennen, dass irgendetwas bei einer durchschnittlichen Entwicklung irgendetwas den weiteren Aufstieg Chinas aufhalten könnte. Auch deswegen, weil China ja viermal so viel Einwohner und Einwohnerinnen hat wie die USA. Ne, allein dieses Potenzial, was darin liegt, wenn der Aufstieg weitergeht, sind die durch die Decke. Ne? Die kann ökonomisch gesehen meiner Ansicht nach niemand mehr aufhalten. Vor allem auch, weil sie es qualitativ geschafft haben. Huawei, ne, Spitze bei 5G, kleines Beispiel, es gäbe viele weitere Beispiele in der Robotik, in der künstlichen Intelligenz, wo China ganz, ganz vorne dran ist, und wenn die weitermachen, sind die durch. Das heißt also, meiner Ansicht nach kann China vom Aufstieg nur mit Gewalt abgehalten werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder halt, oder wenn man so will, drei Möglichkeiten. Wenn man so will, politische Gewalt durch die Ausgrenzung Chinas, kann ich nicht erkennen, dass das Aussichten auf Erfolg hat. Zweites Mittel wäre ökonomische Gewalt mit Sanktionen, eben den, ja, vor allem auch die Hightech-Entwicklung zu verhindern. Das ist was, wo der Kampf gerade stattfindet, wo Trump ihn massiv forciert hat. Und das dritte wäre militärische Gewalt, sozusagen das letzte Mittel, das die USA noch zur Verfügung hätten, um den China, auf die Chinas aufzuhalten. Man muss hoffen, dass es nie dazu kommt. Und ich würde die chinesische Politik auch in vielerlei Hinsicht so interessieren, so interpretieren, dass die alles versuchen, um genau das zu verhindern, ne? Nämlich, dass es irgendwann mal zu diesem großen Krieg kommt. Ich denke auch, die ökonomische Verflechtung, die es ja auch mit den USA gibt in gewissem Maß, das ist nicht nur eine, die China will, um eben technologisch davon zu profitieren, sondern auch eine, die China will, um die US-Interessen so weit an China zu binden, dass ein Krieg für die USA ökonomisch wirklich erschwert wird. Gut, aber das sind jetzt Detailfragen. Was den, ja, jetzt die Konzentration auf das Vorgehen gegen Russland angeht seitens der Vereinigten Staaten, das ist natürlich ein Wunderpunkt. Also indem die massiv ihre Truppen auch wieder verstärkt haben in Europa. Sie haben ja aufgerüstet von 60.000, 70.000 auf über 100.000 inzwischen. Das heißt, das ist eigentlich genau das, was sie nie wieder tun wollten. Ne, also schon Obama hat ja angefangen, die Truppen aus dem Irak und aus Afghanistan zurückzuholen, um sie eben gegen China in Stellung bringen zu können. Und letztlich, Trump hat das weitergeführt und Biden hat ja diesen Hauruck-Abzug aus Afghanistan wirklich auch auf Biegen und Brechen durchgesetzt, weil er eben da nicht mehr festsitzen wollte in Zentralasien, eben um ja die militärischen Potenziale gegen China frei zur Verfügung zu haben. Und wenn die jetzt wieder sich in Europa da militärisch betätigen, das ist natürlich in dieser Hinsicht kontraproduktiv. Das heißt also, wenn es den Vereinigten Staaten nicht gelingt, jetzt wirklich in kurzer Frist Russland wie auch immer niederzuwerfen, dann haben sie sich verzettelt. Dann hängen sie nämlich wieder in Europa mit ihrem Militär fest, anstatt sich voll auf China konzentrieren zu können. Und es gibt auch längst erste Stimmen in den USA, die genau das sagen. Also die sagen, Leute, was macht ihr denn eigentlich? Also Russland ist ein Problem für uns, aber das große Problem ist China und das müssen wir lösen. Und da müssen wir eher mit Russland kooperieren, als dass wir Russland da weiter unter Druck setzen. Das ist eine Position, die man in den USA immer noch zumindest punktuell sehen kann. Und es gibt inzwischen auch erste deutliche Kritik in den USA an der ukrainischen Regierung, wo gesagt wird, ja, was der Zelensky hier tut, das kann man doch nicht machen, der ist ja auch nur hier eine Art Autokrat und wir können doch den nicht so weiter unterstützen, wir müssen doch was anderes machen, denn unser Hauptproblem ist China. Ne, also genau dieser Punkt, dass die sich da verzetteln, so gesehen, das würde ich auch so sehen und das sehen auch viele im US-Establishment so.
Jetzt, du hast es schon angesprochen, dass sich viele Staaten, wenn nicht neutral, dann vielleicht sogar, andersrum, also dass viele Staaten neutral verhalten haben oder versucht haben, sozusagen irgendwie sich daraus zu lavieren. Es gibt natürlich einige Staaten, die klar auch selber anti-westlich ausgerichtet sind, also wie der Iran, der ja selbst von Sanktionen betroffen ist, von dem jetzt gerade berichtet wurde. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, dass sie 1000 Drohnen nach Russland liefern. Mal schauen, ob sich das bestätigt. Das wäre, also es gab ja früher auch schon Berichte darüber, dass das ein paar hundert Drohnen werden. Also erstaunlich wäre es zumindest nicht. Jetzt hast du selber aber auch schon Indien genannt. Und Indien ist ja, also für Indien sind ja die EU und die USA wichtige ökonomische Partner, gerade auch für die eigene Modernisierung der Wirtschaft, die ja im Vergleich zu China, also Indien ist es ja im Vergleich zu China noch nicht gelungen, wirklich Hochtechnologie im großen Maßstab aufzubauen. Aber Indien befindet sich ja in der Rivalität zu China und ist auch teilweise in die westlichen Bündnisstrukturen eingebettet, wie halt in diese Quad-Struktur mit USA, Japan, Australien. Also ein eindeutig antichinesisch ausgerichtetes Bündnis, über das die NZZ neulich geschrieben hat, es sei die neue Strategie der USA, Chinas wachsendem Einfluss in Asien durch multilaterale Allianzen zu begegnen. Ist es nicht eigentlich erstaunt es dich, dass Indien da doch dann einen relativ eigenständigen Kurs einschlägt und letzten Endes, du hast schon angesprochen, also in wirtschaftlicher Hinsicht in Russland agieren kann, aber natürlich auch massiv von den günstigeren, ich glaube, Öllieferungen sind es vor allen Dingen hier profitiert. Also woran liegt es, dass die westlichen Staaten es offensichtlich nicht schaffen, da Indien noch einzuhegen, sage ich mal?
Mich persönlich hat es überrascht. Ich hätte nicht mit gerechnet, dass Indien sich tatsächlich so positioniert. Ich denke, man muss zur Kenntnis nehmen, dass die natürlich sich als großen Rivalen Chinas in Asien begreifen, dass die da auch sich Unterstützung aus dem Westen holen, aus ihrer Sicht raus praktisch, also dieses Quad-Bündnis, das du gerade genannt hast, dass sie das eben eingegangen sind, um sich auch in ihrem Machtkampf gegen China zu stärken. Aber ich denke, man muss zumindest für die Gegenwart, für den jetzigen Zeitpunkt konstatieren, dass Indien nicht bereit ist, sich sozusagen auf dem strategischen Schachbrett eben westlicher Politiker zu einem Bauern machen zu lassen, der dann da rumgeschoben wird, sondern dass Indien tatsächlich auf seiner eigenen Position beharrt. Und das kann man sehr gut sehen eben an der eigenen Position Chinas gegenüber Russland. Man kann es aber auch daran sehen, dass Indien bislang jedenfalls im Streit um Taiwan nicht die US-Position übernommen hat. Indien hat, das ist zumindest die letzte Äußerung, die ich wahrgenommen habe, eben gesagt, dass es nicht will, dass dieser Konflikt da weiter eskaliert, dass gefälligst niemand etwas tun soll, was den Status quo ändert. Ne, das kann man jetzt nun gegen China interpretieren, das kann man aber auch gegen die USA interpretieren. Und das ist letztlich eine Position, die zwischendrin steht, die eine verbindende Position einnimmt und überhaupt nicht das ist, was eigentlich die westlichen Mächte sich wünschen. Das heißt also, selbst in diesem Konflikt zwischen den USA und China hat sich Indien bislang jedenfalls nicht offen auf US-Seite geschlagen. Das ist ein weites Feld und man muss schauen, wie die reale Politik Indiens ausschaut, wie weit Indien künftig mit Taiwan real kooperieren wird. Und da wird es sicherlich einige Verschiebungen und hin und her und Machtkämpfe und auch Gewichtsverlagerungen geben. Aber zumindest gegenwärtig ist Indien dezidiert nicht bereit, eben sich da ja praktisch zur Schachfigur machen zu lassen. Und das ist eine Sache, die zumindest mich in dieser Form, ich hätte nicht mit gerechnet, aber man muss sie zur Kenntnis nehmen und die herrschende Klasse Indiens ist doch offensichtlich tatsächlich darauf aus, eine eigene Position in der Weltpolitik einzunehmen und nicht Anhängsel des Westens zu sein.
Ja, eine Frage, die so ein bisschen daran anschließt, hätte ich auch noch. Und zwar wurde in einer Studie von SWP Berlin, also Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin wurde gerade ein Vorschlag aus den USA gepusht, dass die globalen Lieferketten so umgestaltet werden sollen, dass sie eigentlich nur noch in vertrauenswürdigen Ländern, also so meine eigene Übersetzung hier jetzt, liegen. Ein Prozess, den sie da als Friendshoring bezeichnet haben. Und in eine ähnliche Richtung geht so ein, auf Englisch heißt Strategic Foresight Report der Europäischen Kommission, die also feststellt, dass es notwendig ist, die gegenwärtige geopolitische Unsicherheit es notwendig macht, strategische Abhängigkeiten zu reduzieren und sicherzustellen, dass man auch mittelfristig noch Zugang zu kritischen Rohstoffen und Waren behält. Ist es so, dass wir uns jetzt in einem Prozess der globalen Fragmentierung, also des Auseinanderfallens von so Produktions- und Lieferketten, von Warenketten befinden, also dass tatsächlich vielleicht auch eine Entkopplung kapitalistischer Volkswirtschaften droht? Und wenn ja, wäre es dann nicht so, dass das deutsche Kapital jetzt zum Beispiel im Vergleich zum US-Kapital noch stärker zwischen den Stühlen stehen würde? Denn die Abhängigkeit der deutschen Industrie von China, du hast es schon gesagt, ist ja immens hoch, allein wenn man auf die Informationstechnologie schaut.
Ja, letzteres würde ich genauso sehen, also würde ich hier völlig zustimmen, dass das deutsche Kapital da in einer noch viel prekäreren Position ist. Was diese Entkopplung angeht, das ist ein politisches Ziel. Und politisch wird es auch wirklich mit Energie vorangetrieben. Ein Beispiel in diesem Zusammenhang, weder die USA noch die EU als eben das große Bündnis sozusagen oder die große Bündnisstruktur des deutschen Kapitals, beide haben auch nicht annähernd ausreichende eigene Halbleiterproduktion. Und das fehlt komplett. Und beide versuchen im Moment wirklich mit aller Macht da Milliardensummen reinzustecken, die USA mehr als 50 Milliarden US-Dollar, um eben genau das hinzukriegen. Und das ist, denke ich, ein Punkt, an dem sich ein Stück weit das entscheiden wird, ob diese Entkopplung, die vom Westen vorangetrieben wird, gelingt. Die politische Absicht spricht dafür. Ob das wirklich machbar ist, ist eine offene Frage. Und das liegt nicht nur daran, ob es gelingt, praktisch mit diesen Milliardeninvestitionen, da eben taiwanische oder südkoreanische Konzerne eben wirklich anzulocken, sondern die Frage geht noch viel weiter. Für so eine Halbleiterproduktion brauchst du nicht einfach, die kannst du dir nicht einfach in die Wüste klotzen. Da brauchst du das, Kapitalisten würden sagen, Humankapital dazu. Du brauchst also wirklich hoch ausgebildete Leute. Und es stellt sich raus, in Texas, wo TSMC investiert, die Leute fehlen. Also da fehlt schlicht und einfach das Humankapital. Und gleichzeitig ist es so, dass in den USA mit der antichinesischen Politik diejenigen, die das noch leisten könnten, nämlich die vielen, vielen Studierenden und Arbeitskräfte aus China, tendenziell abgeschreckt und aus dem Land gejagt werden. Das heißt also, da sind auch auf politischer Ebene noch eine ganze Menge Widersprüche da, wo ich sagen würde, selbst an so einem Beispiel wie der Halbleiterproduktion ist überhaupt noch nicht ausgemacht, ob das wirklich gelingt, diese Entkopplung, die politisch gewollt ist, wirklich auch zu erreichen. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, dass in der Wirtschaft natürlich, dass dieser politische Wille gesehen wird. Und viele in der Wirtschaft sagen inzwischen auch, ja, schaut euch mal mit Russland an, so kann es uns auch mit China gehen, was tun? Und dann stellen sich halt die Manager hin und stellen fest, wir haben da eine Fabrik in China stehen und in China machen wir auch beispielsweise Forschung und Entwicklung. Und ja, jetzt zieh mal Forschung und Entwicklung aus China ab. Auch dafür brauchst du hochqualifiziertes Personal. Du brauchst auch zum Beispiel, das sind so Sachen, die immer übersehen werden, also du brauchst zum Beispiel, wenn du E-Autos entwickeln willst, ganz vorne dran, dann brauchst du auch Leute, die das Zeug fahren. Du brauchst auch eine Infrastruktur dafür. Du brauchst halt Ladestellen für die E-Autos im ganzen Land. Und China baut das systematisch auf. In China, die Leute sind sehr innovationsfreudig in ihrer großen, im großen Durchschnitt halt. Das heißt also, es stellt sich raus, die E-Autobauer, die fühlen sich sozusagen herausgefordert von den Anforderungen des chinesischen Publikums, der chinesischen Konsumenten und Konsumentinnen, was man hier von den Konsumenten und Konsumentinnen in Europa nicht unbedingt sagen kann. Ich merke es an mir selbst. Also mir ist das einfachste Ding am liebsten, wenn ich schon mal fahren muss. Aber gut, das heißt also, ich wäre sozusagen der falsche Kunde für die. Aber all das sind Momente, die Konzerne wirklich massiv nach China ziehen. Auch genau dieses letztere Moment. Aktuelle Umfragen zeigen das. Nur 2/3 aller Unternehmen, die in China tätig sind, sagen, da haben wir ein innovationsfreudiges Publikum, das wir brauchen, um weiter voranzukommen. Und von sich aus gehen die nicht weg. Die machen gerade neue Filialen in China auf. Selbst Aldi, Einzelhandel, geht nach China. BASF investiert gerade Milliardensummen in China. Andere Autozulieferer bauen ihre Präsenz in China aus, einfach weil es ökonomisch notwendig ist. Ne? Und das sind wirklich widerstrebende Entwicklungen, wo man schauen muss, wo sie hinlaufen. Und wenn es dann politisch zu einem Crash kommen sollte, dann kann man nach gegenwärtigem Stand und auch für die nächsten Jahre, denke ich, davon ausgehen, dass es zu ökonomisch unglaublichen Verwerfungen führen würde. Und zwar nicht nur in China, sondern vor allem auch im Westen. Und ja, das ist möglicherweise tatsächlich ein Moment, das dem großen Crash im Wege steht. Und ich denke, das ist auch ein Moment dabei, dass die chinesische Politik dazu antreibt, genau diese Verflechtung eben nach Möglichkeit nicht zu kappen, ne, sondern die in einem gewissen Maß zwar unabhängig zu werden, möglichst unabhängig zu werden vom Ausland, ne, eben wegen der Bedrohung aus dem Ausland, aber gleichzeitig eben die Verbindungen eben zu halten.
Ich denke, wir können das mal als Schlusswort so nehmen und hier einen Schlussstrich ziehen. Das ist natürlich, wäre es sehr interessant, noch viel mehr über China auch zu sprechen, denke ich, ebenso wie über die anderen Staaten. Vielleicht können wir das tatsächlich in einem anderen Podcast nochmal nachholen, mal schauen. Also je nachdem auch, was sich in Taiwan entwickelt und so weiter. Ja, wir machen hier erstmal Schluss. Wie gesagt, kommt alle zum Kommunismuskongress. Ich möchte mich bei dir, Jörg, nochmal herzlich bedanken, dass du dir hier die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Und wir werden uns auf jeden Fall noch, denke ich, ausführlicher diesen ganzen Themen widmen in Zukunft und bleiben da am Ball. Jetzt gerade gucken wir uns an, was eigentlich die unterschiedlichen kommunistischen Parteien in verschiedenen Ländern zu diesem Krieg schreiben. Und ich denke, ja, das ist auch interessant, also diese Ergebnisse dann noch einfließen zu lassen in die Debatte, die in Deutschland auch manchmal etwas beschränkt ist, vielleicht auf die eigene Sichtweise. Ja.
Euch danke, dass ihr die Diskussion führt. Ich finde das unglaublich wichtig, da weiter zu diskutieren. Also das brauchen wir dringender denn je, denke ich.
Kommunistische Organisation. Podcast.